This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mein Name ist Timon, mit dabei Marcel, aka Tenendo. Guten Tag.
Guten Tag, mein Name ist Marcel und auch mit dabei Timon aka Klingern, auch mit dabei.
Ja, guten Tag, hallo. Da sind
du hast
wir mir
nie selber vorgestellt, das ist völlig irritierend.
Stimmt.
Da bin ich jetzt aber selber ein bisschen überfordert. Hast du im Urlaub eine Eingebung gehabt, dass du dich auch selber vorstellen möchtest?
Ja, ich wollte mich mal verändern. Ich dachte, ich bin jetzt ein neuer Mensch und so. Und das war jetzt mein neuer Signature-Move.
Hast du jetzt auch irgendwie so einen Dialekt mitgebracht oder so, den du uns vorstellen möchtest? Irgendwie so, dass du jetzt Australisch sprichst oder so?
Mate. Nee, ich habe einen Film mitgebracht, aber da können wir später drüber reden.
Das ist auch der Plan, dass wir heute über Filme reden, ausnahmsweise mal. Aber bevor wir damit loslegen, ich möchte eine Sache sagen, die passiert ist, während du im Urlaub bist. Und da können wir uns alle drüber freuen, glaube ich. Die Writer-Strikes sind vorbei, Leute.
Yes!
Es ist geschafft. Herzlichen Glückwunsch an alle Autoren, die da wirklich monatelang durchgehalten haben. Die haben nämlich wirklich die Kondition bekommen, die sie wollten.
Schmackhaft, das heißt, ne? Also das sieht wirklich gut aus, was sie da erkämpft haben.
Richtig, die kriegen A, mehr Geld, B, die kriegen auch mehr Geld, wenn die Serie erfolgreich wird oder der Film. Die haben schriftlich bekommen, dass von AI keine Drehbücher generiert werden, was auch, Gott sei Dank, ist auch für uns Filmfans einfach nur Schmuck einfach. Wir brauchen nicht irgendwann hoffen, dass irgendwelche Computer für uns die Filme schreiben.
Dabei hatten wir das doch letztens gesehen im Podcast, als wir das gemacht haben, dass das doch sehr gut funktioniert.
es hat wirklich gut funktioniert, wenn man so drüber nachdenkt. Also es wird auch aktuell gefordert, dass wir diese Stau, der Stau oder wie der Film hieß, verfilmen. Ich fand aber auch diese ganzen in einem deutschen Dorf da, ja. Die waren einfach klasse, die Filme. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Aber da wollte ich kurz erwähnen, die Strikes sind vorbei und jetzt kann es endlich weitergehen. Die Autoren gehen wieder an die Arbeit und dann kann nur besser werden jetzt hoffentlich.
Was ich erstaunlich fand, dass ja den Studios verboten wurde, KI zu benutzen, ne?
Ja.
Dass die Autoren aber KI als Unterstützung nutzen dürfen. Also Das haben die erkämpft, was ich krass finde, weil das ja deren absolutes Monopol dann ist, das zu nutzen.
Ja, die kriegen dann den Auftrag, kriegen die Kohle und dann gehen die zu ChatGPT. Schöner Hollywood-Film einfach.
Also theoretisch könntest du doch, ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, könnte Netflix doch sagen, ja, okay, hier, Money aus dem Catering, du bist jetzt Autor, mach du mal die KI und dann schickst du uns das einfach rüber.
Boah, nee.
Es gibt bestimmt Regelungen, das nicht. Aber also die haben jetzt das Recht, das benutzen zu dürfen, die Studios nicht. Geht dann plötzlich doch alles irgendwie mit Gewerkschaften, ne?
Ja, ganz plötzlich, ne? Also erst vor einem halben Jahr noch alle Sachen abgewälzt, die Autoren wollten. Und jetzt plötzlich, oh, das gibt's ja gar nicht. Jetzt ist ja trotzdem alles okay. Jetzt funktioniert das ja.
Ja, ich bin mal gespannt, wie lange das bei den Schauspielern noch geht. Die sind ja jetzt auch noch in Verhandlungen.
Ja.
Aber ich denke mal, irgendwann wollen die wieder produzieren, die Studios. Und dann müssen sie sich einigen.
Wie lange müssen Schauspieler noch im Schneewittchenkleid 12 Stunden am Set verbringen? Sagt es mir. Unverschämtheit sowas.
Das Problem ist ja wirklich immer, dass man so über die lacht, die halt Kohle haben, aber da ja ganz, ganz viele hinterstehen, die halt nicht so viel verdienen. Ne? Das ist ja immer das Problem.
Ja, halt Los Angeles ist voll von SchauspielerInnen, die erfolgreich werden wollen. Also es ist ja nur die obere Spitze, die man so immer im Fernsehen zu Gesicht bekommt. Da gibt's genug, die da am Hungertod nagen, glaube ich. Und mal gucken, wo die Reise hingeht. Also ich finde das prinzipiell gut, dass da mal so einen Aufschrei gab, gerade bei dem Wandel, den die Filmbranche so aktuell durchmacht oder in den letzten Jahren auch schon durchgemacht hat. Aber das war auch nochmal wichtiges Thema für uns hier, glaube ich.
Auf jeden Fall. Ich muss mal ganz kurz das Wort ergreifen, denn ich war jetzt im Urlaub. Eine Woche ist die Folge ausgefallen. Ich bin jetzt wieder da und ich muss auf Grundlage meiner Erlebnisse im Urlaub eine Aussage von mir revidieren. Ich muss ein Statement machen. Ich rudere zurück. Ich nehme das zurück. Denn in der Live-Folge haben wir ja über One Piece geredet. Und ich habe jetzt weitergeguckt im Urlaub. Ich habe es jetzt durchgeguckt.
Also die Realfilmverfilmung.
Genau, die auf Netflix jetzt. Und ich muss mein Urteil zurückgeben. Ich habe ja sehr kritisch über die Serie geredet. Und es hat mich am Ende richtig, richtig gut bekommen. Also
ja, sag ich doch. Ey, ist unfassbar, oder? Ey, du, am Ende sitzt du da und sagst, wo sind die anderen 12 Staffeln? Gib her jetzt.
Ja, ja. Und ich hatte ja auch ein paar Kritikpunkte. Zum Beispiel CGI sieht irgendwie scheiße aus und so. Hat sich richtig gut weggeguckt bei mir. Also habe ich gar nicht mehr so gemerkt. Fand ich gar nicht so als großen Kritikpunkt. Und ich verstehe auch den Aspekt, dass man sagt, durch die Realverfilmung, weil ich ja meinte, ja, man kann ja einfach das Original gucken, kann man das noch mal deutlich kompakter erzählen. Man kann sich auf die wichtigen Sachen fokussieren. Und man muss den Leuten, wenn sie das One-Piece-Franchise kennenlernen wollen, nicht alle 1000 Folgen vorsetzen. Also ich habe am Ende eine 8 gegeben. Und ich rudere zurück und sag, ich hatte doch sehr, sehr viel Spaß dabei.
Na Gott sei Dank, na Gott sei Dank. Aber wie, das ist ja genau das, was ich auch erzählt hatte damals, dass ich am Anfang genau dasselbe Gefühl hatte und irgendwie nicht so richtig reinkam und das alles ein bisschen weird war. Aber am Ende, es ist halt eine Anime und die haben versucht, diesen Flair von dem Anime zu übertragen. Wenn du einmal drin bist und dich mit diesen ganzen Gegebenheiten auseinandersetzt, dann bist du halt auch einfach drin. Ja. Ne? Und wie gesagt, gerade die Liebe, die da drin steckt von allen Beteiligten,
ist halt
unglaublich.
Ich hatte ein paar Videos auch dann dazu gesehen auf TikTok und dann hast du zum Beispiel bei einer Szene den direkten Gegenschnitt, oder es waren so drei Bilder von der gleichen Szene aus dem Manga, aus dem Anime und aus der Realverfilmung. Und die haben die Szene halt genauso nachgestellt, dass die Personen in der Konstellation und Anordnung genauso stehen wie im Anime und wie im Manga. Das zeigt zumindest auch, dass da sehr viel Herzblut halt auch hintersteckt und man nicht einfach nur irgendwas hinrotzt, sondern sich mit der Materie auch wirklich auseinandersetzt. Und ich fand auch sehr schön so Videos, wo der Cast auf Trailer oder Ausschnitt und so reagiert hat. Und du hast halt richtig gemerkt, dass sie dafür brennen und auch mal ein Tränchen verdrücken mussten und so. Und das ist halt auch geil, wenn die da auch richtig Bock drauf haben und das selber so fühlen, weil das hat man beim Gucken, glaube ich, auch sehr gemerkt.
Ja, genau, das ist es halt einfach, ne? Also, man kann ja trotzdem noch Kritik üben. Wie gesagt, die Monster sahen halt nicht so geil aus. Das ist halt, ne, dieses Seemonster und so. Aber ich sag mal, die Anzahl an CGI-Monstern in der ersten Staffel war ja so gering, dass man damit leben kann, ne?
Ja, das stimmt.
Und ganz im Gegenteil zu dem, was du gesagt hattest auf dem Event. Ich mag total, wie Ruffy da mit seinen Gummiarmen und so weiter animiert ist, weil natürlich, wir reden hier immer noch von so einer leichten, also realistisch und logisch kannst du es eh nicht darstellen und dafür sah es dann doch sehr gut aus und hat einfach in die Umgebung reingepasst. Ne? Die Kombi mit den Kostümen, mit den Kulissen, mit den Schauspielern und so weiter. Es macht einfach unfassbar Spaß, da sich in diese Welt reinzustürzen und es wurde ja jetzt auch, ne, offiziell, wir haben es zwar schon predicted, weil es klar war eigentlich, aber offiziell wurde das Ding jetzt auch nochmal verlängert und es werden tatsächlich dann ungefähr 11 bis 12 Staffeln irgendwie sein. Aber da bin ich mal gespannt, in welchem Abständen die dann im Prinzip, ob die jetzt einfach anfangen zu filmen und nicht mehr aufhören, bis das Ding durch ist oder keine Ahnung.
Die werden jetzt einfach von Netflix gegeißelt, 18 Staffeln am Stück zu drehen und nach 5 Jahren sind die dann fertig und dann kannst du sie einfach in die Burnout-Klinik schicken.
Ja, können direkt in Rente gehen dann, ausgesorgt fürs Leben, wie viele Millionen die da wahrscheinlich für am Ende kriegen.
Aber das ist, das ist eine Netflix-Serie mal wieder, wo die Charaktere auch Persönlichkeit haben, also vom Aussehen, also jeder sieht unique aus und ganz oft hast du das ja, wenn du in irgendwelche Eigenproduktionen guckst, dass alle Schauspieler einfach gleich aussehen. Du kannst dir keinen merken und denkst dir, der könnte auch in der Serie mitspielen oder da. Und hier haben alle ja irgendwie so ein Profil und das ist, glaube ich, immer sehr viel wert.
Ja, gerade bei Animes ist es ja auch so, jeder Charakter hat ja auch seine eigene Background-Story, irgendwie Besonderheiten, die den Charakter auszeichnet. Und in Animes ist es ja gleichermaßen auch so, dass die auch visuell genau das, was sie sind, auch immer darstellen. Und das ist halt schön, dass du halt direkt in der Vorlage, ne, dass du so 1:1 übertragen kannst. Und ich glaube dann, in so, was weiß ich, wenn du dann so, die sind so unnötig, diese Serien, dass mir überhaupt gar keine Namen einfallen gerade. dass dann halt so schon scheiße geschrieben ist, dass es halt immer derselbe Klatsch ist, wo du einfach nur irgendjemand castest, der gut aussieht, so Hauptsache gut aussehen, so, das ist halt, langweilt mich auch einfach langsam, ne, das ist.
Aber das guckt auch keiner, oder? Also kannst du mir nicht erzählen, dass Leute jetzt wirklich sagen so, oh, zum Glück ist sie, meistens werden die ja nach 3 Staffeln irgendwie gecancelt oder so.
Ja, ich sag mal so Riverdale ist jetzt zwar einer der besseren Kackserien, sag ich mal, von dem wir gerade reden, aber die wurde, glaube ich, bis zum Schluss geguckt. Also da gab's eine ganze Fanbase hinter. Ich dachte mir nach der 3. Staffel, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Und dann habe ich trotzdem noch die 4. geguckt und dachte mir, jetzt reicht's aber auch wirklich, ne? Also keine Ahnung, was, also nee, danke. Aber ja. Naja, wir sind ja auch eher hier, um gute, wobei nicht immer, aber schon gute Sachen zu besprechen, und da freue ich mich sehr drauf. Weil Timon, du warst im Urlaub, du hast gesagt, du guckst im Flieger griechische Mythologien und anatolische Retter, ich wollte irgendwie auf Karamurat, aber ich habe vergessen, wie der stärker als 1000 Döner. Was hast du denn geguckt, Timon?
Ich war im Hotel und ich hatte im Hotel deutsches Fernsehen.
Ach du Scheiße, du fliegst extra in Urlaub und hast trotzdem deutsches Fernsehen, okay.
Ich habe unter anderem, also manchmal, wenn man irgendwie auf dem Hotelzimmer ist oder abends oder so, dann lässt man was mal so laufen, klickt sich mal so durch. Und dann hast du neben, keine Ahnung, BBC und CNN, hatte ich auch sehr viel arabische Sender und habe irgendwie so Wrestling auf Saudi-Arabisch geguckt. Aber ich hatte auch ein paar deutsche Sender.
Ja.
Und dann lief an einem Abend ein Film, wo ich dann mal da war. Und dann dachte ich mir, komm, guckst du den einfach mal durch. Du kannst zumindest im Podcast drüber reden.
Im Fernsehen, mit Werbung und allem.
Genau, ich weiß nicht, ich glaube, es hat eins oder irgendwie sowas. Ich habe es nur für dich getan. Und zwar habe ich mir angeguckt, Fuck You Goethe 3.
Oh, nee, ey.
Mit Werbung im Fernsehen, ja.
Oh Gott, okay.
Elias Mbarek, immer noch als Lehrer und ja, also es ist schwierig, dir zu sagen, worum es in dem Rest vom Film geht.
Die stehen noch kurz vorm Abi, oder nicht?
Ja, genau, es stehen irgendwie so Prüfungen an und er muss gucken, dass sie da irgendwie durchkommen. Und dann geht es auch so ein bisschen darum, dass sie gar keine Träume und Ziele haben nach dem Abi oder nach dem Schulabschluss irgendwie. Ich weiß nicht, ob die überhaupt Abi machen.
Ja.
Und nebenbei passieren dann ganz viele andere Sachen. Und ich muss echt sagen, der Film war so scheiße. Du warst froh, wenn Werbung kam, wirklich. Also der war so unfassbar dämlich. Du hattest echt das Gefühl, also es gab keine wirkliche übergeordnete Handlung, außer diese vage Vorstellung, dass irgendwie Prüfungen sind. Und es war einfach so eine Aneinanderreihung von, ja, was können wir noch machen? Was dazu geführt hat, dass Elias Mbarek, also es gab zum Beispiel eine Szene, du kennst ja hier Chantal und so, ne? Mhm. Die hat von ihrer Mutter, glaube ich, Zigaretten geklaut. Das waren aber Crack-Zigaretten. Die hat sie geraucht, als sie in die Schule kam. Elias Mbarek nimmt die Zigarette, zieht auch daran. Und weil er mal drogensüchtig war, hat er so Crack-Flashbacks, kommt gar nicht klar, dreht voll durch. Die müssen den packen, festhalten und ihm ein Zäpfchen in den Arsch stecken dagegen.
Ja, schön, ja.
Das war ein Part in diesem Film.
Ich muss ehrlich sagen, ganz kurz, bevor du weiterredest, ich habe den Film auch gesehen. Ich habe diese Szene scheinbar verdrängt. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern.
Glück gehabt.
Wow, ja gut.
Es gibt Kinder, die irgendwie im Superheldenkostüm vom Dach springen und sich verletzen, aber auch nicht so schwer, dass sie sterben, obwohl sie voll aufs Gesicht fallen. Duschszenen vorhin, Elias Mbarek.
Na klar, darf nicht fehlen.
Ja, natürlich nicht, wo man schön nochmal seinen Hinterteil sehen kann. Es ist ein einziger Haufen Scheiße. Also wer sich das ausgedacht hat an Story, einfach, es ist nur blöd. Chantal geht dann plötzlich zur Zeitung, da zur Schülerzeitung. Nebenbei hat sie so einen autistischen, ich weiß nicht, ob der Autist ist, aber so ein bisschen so wie, keine Ahnung, so Sheldon-mäßig, weißt du? Und dann haben
war das Autismus? War das nicht?
Ich habe keine Ahnung, was der.
Okay.
Na, und dann hat auf jeden Fall, sie möchte irgendwie mit dem bumsen und ihm ist das aber hier mit Hautkontakt und so. Und dann baut er so Sexanzüge, wo die dann mit VR-Brillen
das war ja auch in
so
Film,
in 3D Sex haben können. Und dann stehen sie da und dann kommt die Oma rein von ihm und ja, hier, ich bringe euch noch mal kurz Snacks und so, während sie da irgendwie durchvibriert wird. Also es ist wirklich der letzte Schmutz und ich verstehe nicht, wie das so unfassbar erfolgreich sein kann. Ich verstehe es einfach nicht.
Naja, so erfolgreich nur auch wieder nicht, weil also ein vierter Teil ist Gott sei Dank nicht in Aussicht. Aber dafür ein Musical. Fuck You Goethe, das Musical ist jetzt gerade in der Werbung.
Ernsthaft?
Ja, das ist richtig scheiße. Sie kriegen regelmäßig so TikToks angezeigt. Und das ist einfach nur wirklich unangenehm. Also, musst du dir mal reinziehen. Bestimmt auf YouTube gibt es da irgendwelche Ausschnitte. Fuck You Goethe's Musical. Also, es gibt Dinge, die sollte man nicht zum Musical machen. Und das ist, glaube ich, eine Sache davon.
Ja.
Also, das ist, ja.
Also, du hast gesagt, der war nicht erfolgreich. Der hat am Startwochenende 1,7 Millionen Zuschauer gehabt in Deutschland. Und der hat die 5 Millionen, also der hat insgesamt 6,1 Millionen Kinobesucher in Deutschland gehabt.
So, Junge. Ja, ich war leider einer davon. Ich war im Autokino damals. Ich wollte unbedingt ins Autokino und da lief nur der Film und dann dachte ich, ja komm, egal, ich habe den ersten und zweiten gesehen, nimmst den dritten auch noch mit und dann, ja gut, okay.
Also ich glaube, der Film ist wirklich gemacht von Autoren, die sagen, es ist, wir gucken mal, wie weit wir gehen können, dass sich Leute das noch angucken.
Ganz besonders, was mich am meisten aufgeregt hat an dem ganzen Film ist, du hast grundlegend die Chance gehabt,
ja,
eine ernsthafte Sache draus zu machen.
Ja, aber weil das die ganze Zeit so Schwachsinn ist, glaubst du denen diese halb emotionalen Momente auch nicht mehr?
Ja, doch. Also ich muss sagen, es kam zwischendurch mal so ein Anklang von, okay, jetzt könnte tatsächlich dieser ganze Bullshit, ne, also wenn man jetzt den zweiten Teil mal komplett weglässt und nur den ersten Teil nimmt, wo du wirklich auch Charaktere hast, am Ende kommen die Kinder aus Problemfamilien und die haben ja auch einen Background und haben ja auch einen Grund, warum die so sind, wie sie sind. Und es in dem dritten Teil kommt so ein Anschwung von, boah, ey, okay, dann auch die Kommunikation mit dem Lehrer so, ja, ich glaube, ich schaff das nicht, werde mein Leben lang nicht erfolgreich sein, ich habe ein scheiß Leben vor mir und so weiter. Und dann hast du zwischendurch so das Gefühl, boah, okay, drehen sie das Ding jetzt wirklich noch? Und dann, buff, kommt dann wieder die nächste Szene, wo du denkst, so, da wird irgendjemand was in den Arsch geschoben oder was auch immer, keine Ahnung, was die da alles machen. Und dann denkst du, okay, jetzt ist auch vorbei, komm, fuck off, ich stehe den Scheiß jetzt durch und dann leck mich doch am Arsch.
Ja, es ist auch immer so Pipi-Kaka-Scheiße oder so Titten, weißt du? Also die Sidekick-Lehrerin neben Elias Mbarek ist dann irgendwie im Club und dann trinken die und ich glaube Chantal aus Versehen auch irgendwelche Drogen und dann wird da plötzlich so halb erotisch rumgeschakt und dann machen die so eine Dance-Einlage zu einem Britney Spears-Song. Ja. Und dann, also was soll das denn eigentlich? Wo ist denn da?
Ich weiß es
der,
nicht.
Was hat sich der Künstler dabei gedacht?
Ja, absolut. Das ist absolut eine berechtigte Frage. Ich meine, der erste Teil kann man immer noch festhalten. Den kann man jetzt mögen, den kann man hassen. Das ist aber kein schlechter Film. So, es ist halt, es war mal was Neues, es war was anderes, es war gut besetzt. Also auch, wenn wir jetzt Chantal Heuleise mittlerweile, keine Ahnung, jeder, der das zitiert, gehört für mich einmal geschlagen. Aber es ist trotzdem kein schlechter Film. Die Fortsetzung können aber aus meiner Sicht auch einfach verschwinden aus unserer Gesellschaft. Das kann einfach nicht vorhanden sein, so einfach, ist nie passiert, von mir aus, also einfach scheiße.
Scheiße. Vor allen Dingen, also 6 Millionen, also, nee, komm, naja.
Ja, es ist
aber auch der gleiche Typ, der auch den ersten Regie und Drehbuch gedingst hat und ich war beim zweiten bestimmt auch und der weil er so gut kann, hat er beim dritten auch nochmal Regie und Drehbuch gemacht und dachte sich, ich habe keine Idee mehr, egal, das hält mich nicht.
Egal, Geld kommt trotzdem.
Ja, und es kommt ja auch. Ja, also ich habe stabile 2 Sterne gegeben von 10.
Wowie, warte, ich gucke auch noch mal eben, was ich gegeben hatte damals. Ich weiß das schon gerade mehr. 2 Sterne ist schon.
Du bist bestimmt bei 4 noch gelandet, sage ich.
Fuck, wie wird das denn nochmal geschrieben?
F-A-C-K. Zack me
Shakespeare.
Ja, genau.
Zack me Shakespeare. Warte, ich bin jetzt beim ersten gelandet hier. Da, Teil 3 habe ich gegeben. Laden? Tatsächlich, ich habe eine 4 gegeben. Du hast recht. Das war wahrscheinlich dieser, ne, wie ich gerade meinte, dieser Anklang von es könnte noch was werden, das hat mich schon, also das ist mir halt im Kopf geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber den Rest habe ich einfach verdrängt. Das war einfach,
ja.
Vergiss es.
Ja. Wir lassen das einfach und die Leute, die es mögen, können es gerne jeden Tag gucken, aber ist objektiv gesehen kein guter Film.
Ich mag aber auch einfach Katja Riemann, ne? Die spielt da ja auch wieder mit.
Die ist auch die Einzige, die gut spielt. Ja.
Jella Hase habe ich eigentlich auch ein bisschen ins Herz geschlossen, auch wenn ich den Charakter echt zum Kotzen finde. So. Also ist halt, da sind halt schon ein paar Schauspieler bei, die ich mag. Und deswegen ist es, also trotz allem Scheiß, trotzdem noch eine 4 bei mir geworden. Deswegen wahrscheinlich.
Ja, krass.
Um das mal einmal zu verargumentieren.
Ne? Aber ich finde auch, also es ist ja auch so ein Overacting. Da bin ich auch überhaupt kein Fan von. Also, das sind ja so Klischees, die existieren ja auch nicht so. Also, keiner ist ja so dumm und keiner ist ja so, boah, ja, hey, hallo, so, assi, weißt du? Das ist ja so eine, es ist so eine Projektion von Erwachsenen, wie sie sich coole Kids vorstellen. So mit einem Skateboard und so eine Mütze schief, so, weißt du?
Ja,
aber so sind ja die coolen Kids heutzutage nicht. Also, die sind halt einfach dann assi oder so.
Ja, schon.
Und das ist dann so überzogen, dass ich es dann auch nicht mehr glaubwürdig oder cool finde, sondern ist es einfach für mich nur so ein, ja, so eine Kunstfigur irgendwie und dann leider uninteressant.
Und dann hast du ja noch mit Werbung gegeben.
Mit Werbung, ja, aber dann konnte ich halt auf saudi-arabisches Wrestling wieder umschalten. Also,
ja,
also cool. Nein, es war WWE, aber auf einem saudi-arabischen Sender.
Also es war schon das richtige Wrestling.
Ja, es war mit John Cena, genau. Weil der, der hatte ja Zeit, die Actors streiken ja noch und deshalb konnte der da wieder auftauchen.
Stimmt, habe ich gesehen. Der hat da irgendwie so ein krasses Comeback hingelegt. Ja,
also. Mit The Rock, also The Rock war auch da.
Und auch noch.
Genau, und ich hatte irgendwie gesehen, irgendwas hatten sie eingeblendet, dass das irgendwie das meistgeteilte Video Social Media mäßig war, aber das glaube ich fast gar nicht. Oder Sportvideo oder sowas. Aber die hatten in 48 Stunden irgendwie so und so 4 Millionen Aufrufe, weil der jetzt wieder da war.
Ja, gut, kann ich mir vorstellen, aber das meiste, also die finden immer irgendeine Ecke, wo sie noch einen Rekord finden. So das meistgeteilte Video im Alter zwischen 12 und 24 oder keine Ahnung. Irgend so ein Scheiß wird das wahrscheinlich sein. Ne?
Genau. Ja, aber die beiden hatten Zeit, weil die Actors ja streiken und deshalb waren sie jetzt nochmal bei der WWE.
Fast 20 wartet letzter noch so oft, ich war. Da habe ich auch einen geilen Ausschnitt zugesehen, wo ich mir auch so dachte, ich bin froh, den Scheiß nicht gesehen zu haben. Irgendwie ein Auto, was da quer durch die Gegend fliegt und wie die sich dann auch komplett ernst dabei nehmen, so komplett physikalisch, die physikalischen Gesetze außer Kraft gesetzt mit Autos. Und dann denke ich, was ist denn aus dem ursprünglichen Fast and Furious geworden? Ey, die sind am Anfang wirklich nur Rennen gefahren. Ja. Und jetzt fliegen die Autos da durch die Gegend. Das,
es ist von Auto, also es war ja wirklich so Straßenautorennen, ne?
Ja.
Und
ja.
Jetzt ist es so ein Agenten, wir machen Missionen Ding, oder?
Ja, nur komplett beschissen einfach. Ich weiß wirklich nicht, wer sich den Kack wirklich anguckt, ernsthaft.
Ja, also, viele, leider viele.
Oh jo, ey. Naja, gut, wer Bock drauf hat, dann gönnt euch einfach, ne? Ja, hast du ja noch was gesehen, außer Fuck You Goethe 3, oder was hat jetzt dein Highlight im Urlaub?
Das war auf jeden Fall mein Highlight. Ich habe eine Serie angefangen, die habe ich auch noch nicht zu Ende geguckt, da würde ich nächstes Mal dann drüber reden. Jo. Ansonsten habe ich auf dem Flug noch mir kurz vorher so eine Doku runtergeladen. Kann ich mal kurz erwähnen, ich weiß aber nicht genau, wie ich das überhaupt bewerten soll. Ich fand es aber trotzdem interessant. Bei Netflix war auch, glaube ich, irgendwie in den Trends kurzzeitig. Ganz normale Männer. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ist eine 45 Minuten oder eine Stunden Doku. In Kombination oder in Kooperation mit dem ZDF. Ich glaube, die haben das dann nur eingekauft. Über ein Polizeibataillon im Zweiten Weltkrieg. Für die Leute, die Lanz und Precht regelmäßig hören, da wird das sehr oft erwähnt. Und zwar wurden ja so Bataillone oder ganz viele verschiedene, wie nennt man das, so Einheiten in die Dörfer geschickt, in Polen, in die besetzten Gebiete im Zweiten Weltkrieg, um Massenexekutionen vorzunehmen. Und die Doku trägt auch den Untertitel Der vergessene Holocaust, weil die sagen, irgendwie 2-3 Millionen Menschen sind in Konzentrationslagern gestorben. Die andere Hälfte wurde aber erschossen, weil Soldaten durch die Dörfer gezogen sind und einfach massenweise systematisch die Leute einfach erschossen haben. Und dieses Polizeibataillon ist halt sehr gut dokumentiert, weil da auch dokumentiert wurde, dass der Anführer denen die Wahl gelassen hat. Also die standen alle da und er hat gesagt, jo, wir gehen da jetzt hin, wir müssen alle Kinder, Frauen, Männer erschießen, die irgendwie Juden sind. Jeder, der sich das nicht zutraut, kann jetzt hier vortreten, der muss nicht mitmachen, der kriegt keine Konsequenzen, der ist dann frei. Und dann ging es halt viel darum, warum haben so wenige nur verweigert, warum haben sich Menschen freiwillig dazu gemeldet, da mitzumachen, ne? Und dann wurde es halt auch so ein bisschen analysiert. Es gibt Expertenmeinungen, die dann da reinkommen, dass man sagt, okay, allein das Vortreten ist so ein psychologischer Druck in einer Gruppe, dass das weniger gemacht wird, als wenn man sagt, ja, die das machen wollen, sollen vortreten. Und die waren ja dann nicht plötzlich weg, sondern die waren ja dann immer noch in ihrer Gruppe danach, die nächsten Tage und Wochen. Du hast den sozialen Druck, du wirst vielleicht auch beleidigt, degradiert oder irgendwie so von denen. Und warum sich dann ganz normale Männer, das waren halt irgendwie keine Soldaten, das waren keine krassen ideologisch geprägten Nazis, sondern waren eigentlich Polizisten, die abgeordert wurden. Und dann, dass es halt ganz viele von diesen Gruppen gab, die das eigentlich freiwillig gemacht haben. Also eigentlich sehr, sehr interessante Doku. Kann man jetzt nicht wirklich auf 1 bis 10 bewerten, ist aber sehr interessant gemacht. Mit Aufnahmen von damals, mit tatsächlich einem Anwalt, der damals diese Verantwortlichen vor Gericht verurteilt hat bei den Nürnberger Prozessen, der jetzt noch lebt mit über 100 Jahren, der da seinen O-Ton zugibt und ja, sehr interessantes Thema.
Aber ist das auch dann kombiniert mit, ich sag mal, nachgedrehten Szenen?
Ja,
weil
genau.
Ziemlich viele Bilder von Schauspielern aus der Neuzeit im Prinzip.
Genau, also die haben Originalaufnahmen, Die haben nachgedrehte Szenen, die haben Expertenmeinungen und Fotos und sowas eingebracht.
Also ich sehr spannendes Thema tatsächlich, ne, und auch wichtig drüber zu reden. Und in dem Zuge fällt mir auch gerade eine Sache ein, die ich vor 2 Tagen gesehen habe. Die ist jetzt nicht exakt genau das, was du jetzt beschrieben hast, aber es ist sinnbildlich eine Sache, die man sich auch zu dem Thema angucken kann. Denn die neueste oder die aktuelle, wir haben jetzt hier den 1.10. beziehungsweise wo die Folge rauskommt, den 2.10. die aktuelle Folge von ZDF Magazin Royal beschäftigt sich nämlich mit Nazi-Polizeigruppen auf WhatsApp. Und ich find's erschreckend, dass du sprichst über diese Doku, wie es früher war und dass man da immer noch aufarbeitet und dann im Prinzip von Böhmermann aufgedeckt wird. Oder ich meine, dass es passiert, wissen wir ja alle, aber dann auch mal die Gruppen im Detail aufgezeigt werden, was dann in diesen Gruppen geschrieben wird und worüber sich die Leute dann so lustig machen und absprechen. Und wirklich eine erschreckende Geschichte. Da gibt's nächste Woche noch mal eine Fortsetzung. Also das ist ein Zweiteiler, falls ihr es später hört, könnt ihr bestimmt auf YouTube dann komplett noch gucken. Aber auch noch mal dazu einfach der Übergang, dass das Thema scheinbar nicht durch ist. Dass wir auch heute noch mit so einer Scheiße zu kämpfen haben einfach. Und ja, das sollte man sich immer wieder vor Augen führen, dass wir nicht sicher sind, dass das nicht noch mal passieren kann. Ja. Schon gar nicht. Wie gesagt, es ist immer ein schweres Thema. Da steckt mir auch immer direkt ein Kloß im Hals, wenn ich ehrlich bin.
Aber ich bin auch froh, dass es dann so gut aufbereitet wird, also mit Originalaufnahmen von den Prozessen, mit Tonaufnahmen, ne, wenn dann irgendwie da der oberste Nazi steht und sagt, ja, ich habe dann veranlasst, dass möglichst viele Menschen dann irgendwie auf den LKW kommen, so viele wie eben erschossen werden können. So einfach, das. Und dann mussten wir auch die Kinder erschießen, weil die werden ja dann ohne Eltern aufgewachsen und dann hätten die einen Hass auf Deutschland gehabt und das wollten wir ja verhindern und deshalb mussten wir die auch mit umbringen. So, und dann standen da Männer, die eigentlich nur zur Polizei wollten, die dann abgerufen wurden und dann Kinder erschossen haben. So, und das ist das ist keine 100 Jahre her halt, ne?
Nee, keine 100 Jahre her und trotzdem tun alle so, als wäre das nie passiert. Das ist ganz, ganz ganz, ganz schlimm.
Schwieriges Thema. Aber
ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir mit dem Thema hier konfrontiert werden in unserem Podcast.
Das stimmt, ja.
Deswegen, auch wir sind Beauftragte, dass dieses Thema nicht in Vergessenheit gerät. Und wie gesagt, also wenn ihr euch dafür interessiert, ich meine jetzt nicht in dem Sinne, dass ihr da das cool findet, sondern eher, dass ihr sagt, ich möchte mich da informieren, dann ganz normale Männer heißt die Doku, die du gesehen hast, ne?
Genau.
Und halt bei ZDF Magazin Royal auch vielleicht mal reingucken. Das auch nochmal, um da die Brücke zur heutigen Zeit irgendwie zu schlagen.
Was hast du denn geguckt? Ja. Hast du was Schöneres gesehen?
Ich habe was Schöneres, was Schöneres geguckt? Ich hab positive Vibes mitgebracht hier heute. Bevor jetzt in der nächsten Woche meine Halloween-Season anfängt, da kann ich jetzt schon mal versprechen, dass ich wahrscheinlich den kompletten Oktober nur über Horrorfilme reden werde. Ich hätte theoretisch schon einen mitgebracht, aber ich denke mir mal, wir hacken mal eben den Rest ab, der noch von letzter Woche angefallen ist. Ich habe einen Film und eine Serie geguckt. Ich frage dich mal wieder, was hättest du denn am liebsten?
Ich möchte den Film.
Okay. Okay, pass auf, ich lese dir jetzt mal den deutschen Cast vor und dann möchte ich, dass du sagst, dass du dir den Film auch angeguckt hättest, ja? Ist kein deutscher Film, es sind Synchronstimmen, aber nachdem ich den Cast gelesen habe, muss ich sagen, da würde ich sofort wieder reingehen. Christian Ulm, Matthias Schmeichöfer, Ralf Schmitz, Michael Patrick Kelly, Beatrice Egli, Regina Halmich, Wilson Gonzales Ochsenknecht.
Ja. Moment, Realfilm oder animiert?
Animationsfilm. Was denkst du, von welchem Film spreche ich?
Ach du Scheiße.
Oh mein Gott, ey.
Das ist doch irgendwas Altes, oder? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass jetzt. Läuft das im Kino gerade?
Nein, der ist von 2019.
Boah, ich hab irgendwas von DreamWorks oder so?
Nee. Es ist Playmobil, der Film. Ja, also, ich meine, wen kann man denn besser als die Stimme von Daniel Radcliffe besetzen als Matthias Schweighöfer? Wen könnte man denn besser als die Stimme von Adam Lambert besetzen als Ralf Schmitz? Oder wen haben wir hier noch? Anya Taylor-Joy spricht. Das ist die Original-Synchronstimme, das ist ein blödes Beispiel, aber egal. Ja, wir haben Playmobil, der Film, als Pendant zum Lego, der Film.
Yes! Geil.
Nachdem Lego der Film so erfolgreich war, muss Playmobil auch her. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, worum es in dem Film geht. Es ist ganz, ganz schwer. Da wird am Anfang, fängt halt auch wieder so mit Realfilm an, ne? Das ist ja Anya Taylor-Joy, die singt mit ihrem Bruder irgendwie so ein trauriges Lied, weil ihre Eltern gestorben sind oder so, keine Ahnung. Und dann werden die plötzlich aus irgendeinem Grund, das wird nie im Film erklärt oder mal hinterfragt, werden die in eine Playmobil-Welt gezogen. So von jetzt auf gleich. Das ist im Prinzip der Plot. Und dann versucht, die große Schwester ihren Bruder irgendwie zu retten und reist dann da durch verschiedene Playmobil-Welten. Ende der Geschichte. ist ein Musical tatsächlich, also da wird sehr oft gesungen, sehr oft. Und tatsächlich ist der ein oder andere Banger im Originalton tatsächlich mit dabei, aber auf Deutsch ist alles einfach so scheiße. Wirklich, also ich habe den Cast gesehen und dachte, ich muss diesen Film auf Deutsch sehen. Ist doch langweilig hier. Daniel Radcliffe, Adam Lambert, Anya Taylor-Joyce, kann ja jeder, aber wenn du einen Film mit Beatrice Egli und Michael Patrick Kelly dir angucken kannst, dann weißt du ja, wo die Reise hingeht. Sehr interessant auf jeden Fall, dass ich mal,
geil, auch nicht. Geil. Ich habe gerade nebenbei geguckt, weil mich das interessiert hat. Der hat 63 Millionen gekostet. Was denkst du, wie viel hat der eingespielt?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das viel war. Keine Ahnung, 20?
16.
Boah, ganz knapp, 16 Millionen.
Aber ich glaube, der tat richtig weh im Portemonnaie.
Ja, aber auch aus gutem Grund. Bei dem Lego-Film hattest du ja noch so eine Meta-Ebene, du hattest super viele Insider. Es gibt bei Playmobil keine Insider, die du erzählen kannst. Es gibt's einfach nicht. Das ist einfach, wir reden hier über Playmobil, ne? Das ist, ich weiß nicht, die haben auch gar nicht, glaube ich, erst versucht, irgendwelche Insider mit, wobei doch, die haben ein paar Insider reingebaut, aber die habe ich einfach nicht verstanden, weil ich nur mit Playmobil gespielt habe.
Weil du
habe.
Nicht im Playmobil-Universe bist.
Ja, also ist halt wirklich so. Also die Charaktere auch einfach komplett fettig. Ich weiß auch nicht. Christian Ulm spielt mal wieder Christian Ulm aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht, wieso der Mann nicht Comedian geworden ist, sondern Schauspieler. Ich verstehe es nicht. Ich liebe Grüße an der Stelle. Es ist.
Aber ist das nicht von vornherein ein Marketing-Fail, weil Lego ja auch einfach so eine traditionsreiche Marke ist, die ja über Generationen hinweg in allen Altersklassen Fans hat, während Playmobil das nicht hat. Also Playmobil spielst du, bist du keine Ahnung, 8, 10 bist und dann hörst du auf damit.
Ja, wobei sogar 18 ist wahrscheinlich noch so schon, also wahrscheinlich eher so 6. Mit 6 Jahren hört man damit auf und dann geht man auf Duplo und dann auf Lego wahrscheinlich. Keine
Duplo
Ahnung.
Ist eher. Duplo sind die Größeren.
Oder noch eher.
Aber ich kenne jetzt keinen, weil Duplo ist ja auch Lego, weißt du?
Ja, klar.
Aber ich kenne jetzt keinen, der mit 30 da noch steht und sagt, boah, wann kommt das neue Playmobil-Set raus?
Gibt's bestimmt. Also ausschließen können wir es nicht.
Aber das heißt ja, dass die Fanbase für so einen Film auch sehr begrenzt ist, die dann da reingehen.
Auf jeden Fall. Ich denke, bei Playmobil ist aus meiner Sicht auch einfach die Fantasie total begrenzt, weil bei Lego kannst du ja nur deine eigenen Sachen bauen, bei Playmobil kriegst du ja quasi so ein fertiges Ding dahingestellt.
Ich muss sagen, ich fand Playmobil immer geiler. Ich fand das echt cooler.
Echt?
Ja, Lego war mir immer zu viel Gebaue und dann fällt das immer auseinander beim Spielen und so und ich fand das schon geil. Ich hatte Piratenschiff, Ritterburg und so, das hat schon Bock gemacht bei Playmobil.
Okay, also du bist ein Kind gewesen, was keine Fantasie benutzen wollte. Du wolltest im Prinzip die Storyline vorgegeben kriegen und dann innerhalb der Welt spielen.
Ich fand das frickelig, dass du kannst mit den Playmobil-Figuren richtig spielen. Und bei Lego musstest du halt ständig aufpassen, dass irgendwas nicht auseinanderfällt.
Okay, krass. Ja, mein Bruder war auch immer mehr Playmobil, ich war immer mehr Lego. Ich konnte mit Playmobil noch nie was anfangen und genauso wenig mit dem Film jetzt. Bis auf den komischen Slogan, ist ein super, super Agent, gesprochen von Matthias Schweighöfer. Immer wenn er kommt, dann kam da so eine Musik mit Rex Dasher. Das war immer sehr witzig. Weil ich da immer lachen musste, weil dann, das ist so bescheuert so völlig übertrieben bescheuert gewesen. Es hat schon Spaß gemacht. Deswegen hat der Film eine 5 von mir gekriegt. Also es gab Stellen, wo ich wirklich lachen musste, aber es war einfach so bescheuert. Das wahrscheinlich einfach deswegen.
Schön.
Ich freue mich auf den zweiten Teil, der wahrscheinlich nie existieren wird.
Ich habe gerade, aber toll, dass du dieses Stück Filmgeschichte auch gesehen hast.
Ja, das ist, ich habe die Namen gelesen und da war um mich geschehen. Ne? Dann konnte ich auch nicht Nein sagen.
Ich habe gerade nebenbei bei so Filmen, die da bei Playmobil-Filmen empfohlen wurden, einen Film entdeckt. Ich habe noch nie von dem gehört, aber der hat einen Cast. Also es ist ein Animationsfilm. Emily Blunt, James McAvoy, Johnny Depp, Michael Caine. Und es ist Sherlock Gnomes.
Ach so, ja, da gibt's mehrere Filme von, ne? Diese Gnome-Filme, da gibt's, glaube ich, Gnomio und Julia gibt's noch. Die waren gar nicht mal so wenig erfolgreich. Ich habe da aber noch nie einen von gesehen, muss ich ehrlich sagen.
Auch nicht, aber 5,2 ist jetzt auch nicht geil, aber es Es sieht aus, als wären das alles so Gartenzwerge.
Ja, ja, das sind Gartenzwerge, glaube ich. Das,
Ah ja, 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 na ja, klar.
Ich kann mir aber vorstellen, dass die ganz witzig sind. Also, das ist wahrscheinlich jetzt nicht der Horizont der Animationsfilme, aber ist, wahrscheinlich kann man mal machen, so, weißt du, das ist so.
Aber ja, nur 0,3 besser als Playmobil.
Ist ein bisschen besser als Playmobil, ja. Ist aber jetzt auch nicht schwer, muss ich ehrlich gestehen.
Ah, ja, schade. Also die haben sich wahrscheinlich gedacht, oh, Lego-Film, das kriegen wir hin. Und dann haben sie es leider gar nicht hinbekommen.
Die können echt froh sein, dass sie Anya Taylor-Joy noch gekriegt haben, bevor die ihren Erfolgskurs.
Das auf jeden Fall. Ja, ja.
Ich habe in irgendeinem Interview, das ist mir dann beim Gucken des Films nochmal eingefallen, in irgendeinem Interview mit den Interviewern wurde gesagt, du bist ja jetzt im Super Mario-Film und im Playmobil-Film. Und sie so, ja, tatsächlich.
Wow.
Man hat bei ihr schon so angesehen, ja, ja, gut, hast du gut erkannt. Das ist gar nicht unangenehm.
Ei,
ja, naja, Geld stinkt nicht, sag ich mal. Ne? Also hätte ich auch mitgemacht, wenn ich
mir ja, das Geld bezahlt also wenn ihr uns jetzt eine halbe Million hinlegt, wir sprechen auch im Playmobil-Film.
Ja, natürlich, so. Sehr gerne. Wir beide, das wäre doch, oder? Playmobil-Film 2,
ja.
Wir beide als wir zwei dicke Wikinger
Rollen.
Oder so. Oder alle Rollen, oder bin ich auch dabei. Kein Problem.
Sehr gut.
Ach ja.
Was hast du denn für eine Serie geguckt?
Ja, im Gegensatz dazu habe ich mich in eine Serie gestürzt, die ich schon sehr, sehr lange gucken wollte, die einige Emmys abgeräumt hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, die habe ich jetzt in der Zeit, wo du weg warst, komplett durchgeguckt.
Soll ich raten?
5 Staffeln, ja.
Okay. Ich war nämlich erst bei Ted Lasso, aber wenn du sagst
5 Staffeln. Ja, die habe ich ja schon besprochen hier mit dir eigentlich, ne?
Okay, The Bear ist es auch. Boah, 5?
Ja, die letzte Staffel kam, glaube ich, vor einem Jahr oder so.
Succession.
Nee. Ist nichts Aktuelles. Ich glaube nicht, dass du drauf kommst, bin ich ganz ehrlich.
Ja, okay, dann sag.
The Marvelous Mrs. Maisel.
Nee, da wäre ich nicht drauf gekommen.
Kennst du nicht?
Nee.
Ist also, in der Serie geht's um eine Hausfrau in den 1950er Jahren, die eine Comedian werden will, die eine Komikerin werden will, was in den 50er Jahren gar nicht mal so einfach ist, weil die Frau ja jetzt nicht so viele Rechte hat wie heutzutage. Ich sag mal so, dieses ganze Worldbuilding drumherum ist einfach nur fantastisch. Es startet halt damit, dass sie halt so die perfekte Frau ist, ne? Die steht vor ihrem Mann auf, macht sich fertig, geht dann wieder ins Bett, damit der Mann, wenn er aufsteht, so einen Aha-Effekt hat. Also ihr Mann wusste quasi bis Staffel 3 nicht, wie die aussieht, wenn sie aufsteht. Auch fand ich auch sehr spannend. Und beziehungsweise ihr Ex-Mann, denn relativ am Anfang der Serie betrügt ihr Mann sie und sie lässt das nicht mit sich machen und geht dann auf die Bühne, eigentlich zufällig mehr, ziemlich betrunken und kaputt von dem, was passiert ist, und erzählt einfach, was passiert ist, dass ihr Mann sie mit der Sekretärin betrogen hat etc. Und die Leute können nicht aufhören zu lachen, weil die einfach so viel Charisma hat und einfach so fantastisch Geschichten erzählen kann, dass sie dann quasi diese Karriere anstrebt und dann mit einer, ich sag mal, etwas gröberen Dame der Bar, wo die quasi aufgetreten ist, im Prinzip dann als Managerin versucht, sie dann zum Erfolg zu führen. Und beide sind der Meinung, die schafft's nach ganz oben, aber der Weg dahin ist unfassbar schwer, weil halt 50er Jahre, verständlich. Mhm. Und die Serie hat mich sofort gepackt. Also ich habe da relativ lange drüber nachgedacht, weil ich habe die immer mal wieder, war die in meinem Spektrum drin. Da spielt zum Beispiel auch, wie heißt da, Tony Shalhoub mit, der Adrian Monk bei Monk quasi gespielt hat.
Der den Monk bei Monk spielt.
Ja, genau. Monk habe ich auch geliebt, die Serie total. Und er spielt dann halt ihren Vater. Und es ist einfach eine fantastische Serie, die leider nach hinten raus, muss ich ganz ehrlich sagen, also ab Staffel 3 geht so ein bisschen bergab,
ja, okay,
von der Qualität. Da merkt man, okay, die haben nicht weit genug gedacht. Die haben nicht damit gerechnet, dass die Serie so erfolgreich wird. Also Staffel 1, 2, 3 ist inhaltlich auf jeden Fall heftig gut. Und dann geht so langsam, okay, wir müssen jetzt irgendwie da Dinge zum Ende führen. Machen wir einfach so.
Ja, okay.
Bisschen schade.
Ganz kurze, wichtige Frage, die ich mich die ganze Zeit frage.
Ja.
Beruht das auf wahren Begebenheiten?
Ich glaube nicht. Also okay. Ich wird zumindest nirgendwo soweit erwähnt.
Also es gab keine echte Mrs. Maisel.
Ich glaube nicht, nee. Also da sind sehr, sehr viele, ich sag mal, in der Welt, in der das spielt, sehr viele Prominente, gerade so, also ne, es wird halt auch immer der Konflikt zwischen anderen Comedian, also männlichen Comedians quasi auf, ne, dass sie halt einfach nicht ernst genommen wird, ne, die ist dann da im Prinzip mit so einem Comedy-Abend gebucht, vor ihr treten 4 andere Männer auf, die machen sich dann so, eine Frau auf der Bühne, ne, und die hauen dann da einen versauten Witz nach dem anderen aus, wo keiner lachen muss, und dann kommt sie auf die Bühne und der ganze Laden bebt einfach, das ist, so muss man sich das im Prinzip vorstellen, und so kommt sie halt dann auch an die Super Superstars teilweise dran.
Sieht man von ihren Stand-up-Auftritten auch was? Also hört man ihre Jokes?
Ja, alles.
Okay, geil.
Also natürlich jetzt nicht 100.000-prozentig, aber auch große Teile der Folgen sind halt ihre Auftritte. Man sieht halt vorher, was passiert, ne? Also dann kommt die hat halt eine total verschrobene, reiche Familie, die total viel Bullshit anstellt und so. Und dann sieht man erst, was passiert und dann, wie sie es auf der Bühne verarbeitet. Und das mochte ich an der Serie immer sehr.
Ja. Das finde ich jetzt nämlich auch cool, weil manchmal wird das ja so gelöst, dass man nur so sagt, so, boah, das war so eine geile Show. Also alle haben gelacht und du denkst dir so, ja, zeig es mir doch, ich glaub's irgendwie nicht so ganz. Ja. Oder wenn irgendwie so, Jungs, jetzt gehen wir raus und spielen Fußball und dann kommen die nur wieder in die Kabine so, ja, wir haben gewonnen, so, dann zeig mir doch irgendwas.
Genau, so ein Scheiß. Nee. Das ist hier Gott sei Dank nicht der Fall. Also viel, es ist halt auch einfach viel das auf der Bühne, ne? Also,
ja, geil. Aber dann müssen die Gags ja auch schon sitzen da, ne? Also da muss es doch wirklich gut sein.
Ja. Ja. Ich finde einerseits, das ist jetzt nicht zum Brüllen komisch. Also wir haben jetzt hier nicht so ein Ding, wo du durchgehend lachen musst, aber es sind schon einige Gags, wo ich laut lachen musste. Es macht einfach Spaß, sich das anzugucken. Und in erster Linie ist es auch einfach verdammt authentisch. Also es fühlt sich auch einfach an, als würde das in den 50er Jahren spielen. Natürlich, ich habe nicht in den 50er Jahren gelebt, aber als Zuschauer zweifelst du es einfach nicht an, weil sich alle so verhalten wie in den 50er Jahren. Also sie hat wirklich oft mit Problemen zu kämpfen. Du hast halt super viele Themen aus den 50er Jahren oder nachher auch 60er. Ich glaube, bis Ende der 60er spielt im Prinzip die Serie, also 50er, Ende der 60er. Auch so dieser Umbruch, der in den 60er Jahren stattgefunden hat, dass du dann auf einmal dann, der Vater von ihr ist dann irgendwie in der dritten Staffel plötzlich Teil von so einer Hippie-Kommune und lädt dann plötzlich irgendwelche Hippies bei sich ein und es ist auf einmal ein ganzes Haus voller Hippies und so eine Geschichten. Und also solche Sachen passieren da einfach und es macht einfach Spaß.
Geil.
Dass wie das passiert. Und auf jeden Fall eine Empfehlung von meiner Seite. Auf Amazon Prime, ist ein Original von Amazon Prime. Und da kann man alle 5 Staffeln gucken. Wie gesagt, Serie ist beendet. Das heißt, das war auch so ein Indikator für mich, okay, ich brauche jetzt nicht auf eine neue Staffel warten. Waren auch ein paar fiese Cliffhanger da, muss ich sagen. Also, darauf auf die nächste Staffel zu weisen, wäre schon eklig geworden damals. Aber das habe ich mir jetzt mal gespart am Ende.
Ja, nice. Ja. Apropos Amazon Prime, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Jetzt ist, glaube ich, auch die erste Staffel von Gen V rausgekommen, die Spin-off-Serie zu The Boys.
The Voice?
The Boys.
Ach, The Boys. Ach so.
Ja, die Superhelden-Serie.
Okay.
Da bin ich auch mal sehr gespannt. Gen V. Aber The Boys kennst du, ne?
The Boys kenne ich. Ja. Gen V. Worum geht's denn da? Ist das von einem Charakter irgendwie?
Hier steht, aus der Welt von The Boys kommt Gen V, das die erste Generation von Superhelden erforscht, die wissen, dass ihre Superkräfte von Compound V stammen. Diese Helden setzen ihre physischen und moralischen Grenzen.
Also das ist quasi ein Prequel zu The Boys, ne? So quasi der Anfang der Superhelden bei
denen. Ja, wahrscheinlich, genau, es muss ein Prequel sein, ja. Ja, ich bin gespannt, dass man nicht ewig auf The Boys warten muss, sondern jetzt noch ein bisschen mehr aus dem Universum hat. Wenn das so schön geschrieben ist, wenn die Charaktere so cool sind, hoffen wir einfach mal.
Ja, ich muss The Boys vielleicht auch noch mal eine Chance geben. Irgendwie hat mich das ja nicht so gepackt, muss ich sagen, aber ich habe auch nur die erste Staffel gesehen.
Ich fand schon ziemlich cool. Also gerade der Homelander-Charakter, der ist schon sehr, sehr geil geschrieben.
Gab's nicht von, nee, Quatsch, nicht von dem, Blödsinn, jetzt verwechsel ich das gerade mit dem Suicide Squad-Ding, wo es von der Charakter von John Cena, da gab's ja auch
eine eigene Serie, ja.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der denn nochmal?
Nicht Punisher.
ich guck, bevor die Leute da beim Zuhören gleich einen Anfall kriegen und wir das einfach nicht auflösen. Peacemaker, ja, genau.
Ja, es ist
Homelander und Peacemaker. Ich dachte, da habe ich gerade kurz was verwechselt, aber ja.
Es ist mir, ich habe nicht nachgeguckt, es ist mir tatsächlich eingefallen.
Sehr gut. Gratulation.
Nee, Homelander ist eigentlich so ein geiler Bösewicht, weil der ja, also der ist quasi der Superman dieser Welt, ne? Der kann irgendwie fliegen, Laseraugen hat er und ist unfassbar stark, quasi unzerstörbar und so und alle lieben den und er ist so der krasseste und eigentlich ist er ein absolutes Arschloch. Sadist, Masochist, ne, also foltert Leute, tötet gerne und dem ist alles scheißegal, aber geht nach außen hin immer dieses Saubermann-Image. Und dieser Kontrast ist schon sehr, sehr geil gemacht, wenn man halt nach 237 Superheldenfilmen mal sagt, ja, was ist, wenn die eigentlich gar nicht so super sind, die Helden?
Ja, das, ich weiß, ich verstehe den Aufhänger irgendwie, weiß ich nicht, war das nicht meins, als ich das geguckt habe, aber wie gesagt, vielleicht muss man auch länger dranbleiben, das ist bei Serien ja immer so eine Sache, ne?
Ja,
aber
wo wir bei Superman ab Staffel 4 wird okay, du musst noch dranbleiben.
Ja, das ist immer die beste Aussage, guck mal bis Staffel 4 und dann macht Spaß. Wo wir bei Superman sind, die Hauptdarstellerin von The Marvelous Mrs. Maisel, von der Serie, die ich gerade besprochen habe, die Rachel, boah, den Namen kann ich kaum aussprechen,
Brosnahan. Marvelous Mrs. Maisel hätte ich auch irgendwie nicht aussprechen können, wie auch immer sie hieß.
Nee, aber Rachel Brosnahan heißt sie. Die spielt Lois Lane in dem nächsten Superman-Film. Also die Hauptdarstellerin von der Serie, die ich gerade geguckt habe.
Okay.
Also ja. Auch sehr gespannt. Ich mag sie, sie ist sehr charismatisch. Ich glaube, die könnte das schon ordentlich, könnte vielleicht sogar sich so weit nach vorne spielen, dass sie da.
Es kommt noch ein neuer Superheldenfilm. Superman?
Natürlich, die Bond, James Gunn baut das DC-Universum doch neu auf. Die fangen
denkst
natürlich jetzt
von
vorne
klappt?
An. Was kann ich dir nicht sagen?
Also, nicht mal nur inhaltlich, sondern also finanziell, sage ich. Weil ich glaube, es klappt
finanziell
nicht.
Finanziell wird schon klappen, ja. Ich weiß nicht, wie lange. Also ich meine, wenn Aquaman und Aquaman 2 irgendwie Erfolg haben, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das funktionieren kann. Ich habe schon Vertrauen in James Gunn, aber ich frage mich halt, ob mich das irgendwie packen wird. Weil, wie gesagt, auch bei Marvel bin ich jetzt so. Loki kommt ja diesen Monat jetzt, die zweite Staffel. Das ist wahrscheinlich eine Sache, da gucke ich mal rein, aber
ist The Marvels ist noch nicht raus, ne?
Nee, ich glaube nicht.
11.10., okay. Ich glaube, die funktionieren nicht mehr. Das war jetzt zu viel, jetzt verrennt man sich und die Leute haben keinen Bock mehr, glaube ich, auf kurz
du,
oder
du
lang.
Du musst halt schon sowas Besonderes bringen, wie Joker, The Batman, ne?
Ja,
so
ja,
Suicide
genau.
Squad, sowas halt einfach. Das wird gut laufen, aber ja, ich bin gespannt, wie es ankommt bei den Leuten. Ich lasse mich gerne als Besseren belehren, aber irgendwie ist bei mir auch die Luft raus.
Ja,
ne? Jetzt auch bei Star Wars mit Andor und Ahsoka und so. Ich weiß auch nicht, ich komme da nicht mehr rein, ne?
Bei Ahsoka hatte ich aber auch gehört, dass du irgendwie die ganzen Clone Wars Sachen gesehen haben musst, damit du das verstehst.
Ja, ja sorry. Ja, ey. Schon. Das ist schwierig.
Ich sage ja immer, die Superheldenfilme sind die Western unserer Generation, die so ein absolutes Hoch hatten und dann irgendwann waren die Leute dem einfach überdrüssig und dann.
Aber du musstest nicht alle Western gucken, um einen anderen Western zu verstehen.
Ja, das stimmt.
Das ist aber eine andere
das
Sache.
Das stimmt, ne? Ja.
Ja, ja, aber zum Thema Western haben wir heute vielleicht noch was vorbereitet, aber damit wir da überhaupt noch hinkommen, sollten wir langsam mal zu Potte kommen, würde ich sagen.
Das sag ich mir
denn
auch.
Wir haben endlich mal wieder, wir haben es geschafft und ihr habt es auch geschafft. Wir freuen uns da sehr drüber, denn wir haben ein kleines Comeback zu feiern. Herzlich willkommen zurück.
Der 42er der Woche. Was ist denn das für ein krasser Hall hier? Woche.
Das war krass. Was
cool,
war
dass
das
du extra
ein
neues Intro eingesprochen hast für die Kategorie.
Ja, das war, habe ich vorab aufgenommen.
Ah ja, cool. Ja, endlich haben wir ihn wieder, den 42er der Woche. Und zwar hatten wir euch ja auf Instagram jedes Mal einen Post gemacht, wo ihr kommentieren konntet. Und die Frage dieses Mal war, welchen Film habt ihr durch unseren Podcast entdeckt und lieben gelernt? Und beim
ein
Vorlesen
Lobeshymne an uns quasi.
Beim Vorlesen fällt mir gerade auf, dass wir uns keinen neuen überlegt haben.
Ich wollte es noch nicht sagen. Ich wollte erst mal abwarten, wie lange du brauchst, bis du es merkst. Mir ist es beim Aufnehmen des Intros vorhin aufgefallen. Also quasi.
Naja. Ja. aber ich kann mal direkt einen vorlesen, der hat mich sehr zum Lachen gebracht. Romti hat geschrieben, richtig lieben gelernt habe ich die 345.433 Stunden kochende Schnitzelfrau.
Also, aber den haben wir doch noch gar nicht besprochen, wir haben den doch selber noch gar nicht gesehen,
aber
oder?
Er hat den vielleicht gesehen.
Das gibt's ja nicht. Also das muss ein großartiger Film sein, scheinbar.
Jeanne Dielmann, oder wahrscheinlich heißt sie Jean Dielmann, oder?
Jean Dielmann. Keine Ahnung, Mann, das werden wir wohl rausfinden.
Du Film, musst bei mir noch mal vorbeikommen und dann gucken wir uns den an auf dem
Beamer. Warum muss ich eigentlich immer vorbeikommen? Komm du doch vorbei.
Ich hab den Beamer hier stehen.
Ja, ich habe eine fette Anlage und einen riesen Fernseher und die DVD.
Eigentlich, ja, wir brauchen ja sowieso nächstes Mal, wenn ich bei dir bin, ein bisschen Zeit zum Warten, dann überbrücken wir das einfach.
Boah, ja, überbrücken. Mit 3000 Stunden Janne Dielmann.
Ja,
passt schon. Ich fand übrigens auch sehr gut hier, Paul Petersen 02, er schreibt, Casablanca, durch eure wiederholten Lobeshymne auf den Klassiker habe ich mich dazu gedrängt gefühlt, ihn auch mal zu gucken. Und was soll ich sagen, einfach großartig. In Klammern natürlich nur Spaß, ich kannte und liebte den Film schon vorher. Ach so, du liebst den Film wirklich.
Ich dachte auch, es wäre Spaß, dass er den liebt.
Ja, großartiger. Casablanca auf jeden Fall.
Da sind wir zwei große Fans. Aber ist ja auch alles Geschmackssache, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Aber hier, Eva hat geschrieben, oder Eva Christina Lina, Toy Story, alle Teile, habe ich als Kind nie gesehen, in Klammern durfte ich nicht. Da war ich als Teen zu cool. Dann war ich als Teen zu cool und jetzt so, wow, was für tolle Filme. Also freut mich, dass du dann doch noch einen Zugang dazu gefunden hast und die jetzt richtig feierst.
Abgefahren, dass wir sogar Leuten Toy Story näher bringen konnten. Wir sind schon ganz schön talentiert, muss ich mal einfach kurz festhalten. Aber
ich verstehe das, wenn man die als Kind nicht gesehen hat oder halt nicht sehen durfte, dass man dann die in so einem gewissen Alter nicht nachgeholt hat, weil man dann sagt, ach komm, gehen wir weg damit.
Und eigentlich sind es ja gute Filme. Also wir sind wirklich gut. Man muss halt einfach wirklich den Zugang haben zu Kinderfilmen als Erwachsener, das stimmt schon. Ja. Aber da findet man schon einige Sachen.
Playmobil zum Beispiel.
Playmobil, der Film, auch absolute Empfehlung an der Stelle. Julian BR schreibt, zwar eine Serie, aber trotzdem Die Discounter, wurde innerhalb von einer Woche durchgebinged und warte schon aufgeregt auf die neue Staffel. Ja, 10 von 10, ja, kann ich so unterschreiben. Ich werde auch langsam wahnsinnig. Ich weiß, dass das abgedreht, ich weiß, dass das fertig geschnitten ist. Amazon, wann kommt die Scheiße jetzt mal endlich? Jetzt sag doch mal.
Wo die Discounter?
Ich weiß es auch nicht. Ja, wo die Discounter? Macht jetzt mal.
Aber es
also übrigens sehr schön, dass Nura hat, die waren auf dem Fernsehpreis jetzt und Nura hat sich erstmal drüber aufgeregt, dass diese das ist wohl eine Veranstaltung für weiße alte Männer war.
Ja, natürlich, ist ja auch der Fernsehpreis.
Überraschend.
Ja. Ich finde aber, also es freut mich gerade echt überhaupt zu lesen, dass Leute durch uns Sachen gefunden haben, die sie jetzt richtig cool finden. Also es freut mich sehr.
Das ist so der schönste Teil von dem Podcast einfach, weil wir können halt von unseren Erfahrungen sprechen und andere ermutigen. Vielleicht, ich weiß ja nicht, also wäre vielleicht auch noch mal eine Frage, das ist jetzt nicht der neue 42. der Woche, aber dürft ihr gerne unter den neuen Post auch schreiben. Guckt ihr aktiv mit uns die Liste von der Top-Liste? Also guckt ihr den auch vorher, so wie wir, und wartet drauf, dass wir den besprechen hier in der Folge.
Wir können ja auch einfach den 42er das machen, weil wir haben ja jetzt noch keinen.
Ja, aber da ist ja dann nur ja oder nein, oder nicht? Also viel mehr.
Ja, vielleicht hat man ja noch ein paar Anekdoten dazu. Oder ich gucke alles vor, oder ich versuche mitzukommen, keine Ahnung. Gimos Tastsepner schreibt, war zwar nicht auf der Liste, aber in einer Folge redet ihr über The Room und The Disaster Artist. Diese Kombo zu entdecken war einfach göttlich.
Oh, ja, ist auch bald endlich wieder Zeit. Ich musste mal wieder gucken. Ist schon viel zu lange. Ich glaube, der wurde dieses Jahr, ich habe mit meiner Freundin ich glaube, 20 Jahre ist jetzt alt geworden dieses Jahr. Da müssen wir dringend ein Revival und ein Special machen hier, ne? Mit Tommy Wiseau als Gast. 2003. Das finde ich super.
Ich glaube, ich habe ein bisschen Angst vor dem. Ich glaube, ich möchte nicht, dass er kommt.
Nee, muss ja nicht. Können wir über Discord einfach einladen.
Ich glaube, wenn der fragen würde, kann ich zum Live-Event kommen, würde ich sagen, nein.
Was? Du würdest den ausladen?
Ich habe Angst vor dem.
Wie? Aber Ralf Möller darf kommen, oder was?
Ja, vor dem habe ich jetzt nicht so Angst. Aber ich glaube, Tommy
Wiseau ist... Mit einem Blick wird er dich in den Boden rammen.
Der Tommy Wiseau ist unberechenbar. Ich kann den überhaupt nicht einschätzen. Du weißt nicht, woher hat er sein Geld. Du weißt gar nicht, was er denkt den ganzen Tag.
Ist doch egal. Der ist einfach witzig.
Weiß ich nicht. Naja.
Es war eine geile Socke. Egal. Raven schreibt, Singin' in the Rain beim Kino-Event. Ich liebe Musicals und diesen Film hätte ich vermutlich nie gesehen, wenn nicht durch euch. Aber generell habe ich angefangen zu hören, weil ich Unterhaltung wollte und gehe seitdem aber viel mehr und öfter ins Kino und genieße Filme insgesamt mehr. Das ist auch ein schönes Kompliment.
Sehr schön.
Dass durch uns das Filmgenießen einfach aktiviert wurde in euren Köpfen. Das ist doch super.
D. Winterkirsche schreibt, ihr habt mal kurz über Goodbye Lenin gesprochen und ich habe mir den danach angeschaut und fand ihn echt sehr toll. Guck mal, auch ja, so kleine auch Sachen, die mal so nebenbei erwähnt wurden, haben es auch geschafft.
Ja, wenn man schon sagt, so, es gibt nicht viele gute deutsche Filme, aber dann wird man vielleicht auch hellhörig, ne?
Ja, das also. Und hier Migi schreibt die Kara-Murat-Filme. Klar, natürlich.
Ja, das ist ein Klassiker. Das ist einfach ein Klassiker. Ja, und dann haben wir hier noch als kleinen Übergang durch euren Podcast habe ich die Tarantino-Filme kennen und lieben gelernt. Auch generell habt ihr mir die Filmwelt näher gebracht. Vielen, vielen Dank dafür. Und heute werden wir dir noch einen Tarantino-Film näher bringen vielleicht. Nur das mal, um das offen zu halten.
Kleiner Spoiler.
Ja,
Paul kleiner hat geschrieben, hab zwar schon vorher Come and See wahrgenommen, habe ihn aber extra vor eurer Folge geguckt, weil ich unbedingt eure Meinung nachvollziehen wollte. Damit zum Beispiel die Antwort auf die eine Frage. Weiß immer noch nicht, ob sich das gelohnt hat oder nicht.
Ja, wirklich, du hast mich auch vorhin gefragt vor der Aufnahme, ob ich meine Meinung mittlerweile irgendwie geändert habe. Ich kann A nicht mehr sagen, welche Meinung ich überhaupt hier zu kundgetan habe. Der Film hängt mir immer noch wie ein Stein im Magen. Also es ist wirklich ein harter Film gewesen, ehrlich gesagt. Aber schon ziemlich, ziemlich abgefahren und großartig, muss man einfach auch mal stehen lassen.
Leon hat geschrieben zu der Stimmung, das letzte Glühwürmchen. Lieben ist hier das falsche Wort, passender wäre Hassliebe. Es ist schön zu sehen, wie zwei Personen zusammenhalten, um gemeinsam das Beste aus einer Situation zu machen. Dafür ist der Hass gegen Menschen ziemlich angestiegen und an den Film zurückzudenken, sorgt für ein negatives Gefühl, begleitet vom Hass. Trotzdem bin ich froh, 15 Euro für solch eine Gefühlsachterbahn bezahlt zu haben, der sich für immer in meiner Erinnerung brennen wird.
Ja, die letzten Glühwürmchen, also da fängt auch der stärkste Mann an zu weinen, glaube ich. Das ist ein kranker Film, wirklich ein heftiger Film. Das ist
ja
wahrscheinlich sogar mit Schindlers Liste, glaube ich, der schlimmste Film von unserer Liste,
hat oder? Hier auch jemand geschrieben, Nils hat kommentiert, ich habe, auch wenn ich es noch nicht geschafft habe, ihn zu schauen, Jean Diemann lieben gelernt und zumindest die Handlungsbeschreibung. Und falls interessiert, habt durch euch die letzten Glühwürmchen geschaut und es ist mit Abstand der schlimmste Film, den ich bisher gesehen habe.
Kein Problem. Ist kein Problem.
Gerne.
Also kann man mal freudig weitergeben, solche Tipps, ne? Das ist, wenn ihr mal einen schlechten Tag haben wollt, wir haben eine Liste für euch, kein Problem.
Ja.
Das ist einiges vorbereitet schon. Ach du meine Güte. Aber einen muss ich hier noch vorlesen. Mhm. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Also V1S3N, keine Ahnung. Idiocracy. Sehr gut, sehr gut. Idiocracy habe ich wegen euch geschaut, weil ihr darüber gesprochen habt, wie dämlich dieser Film ist. Und doch kommen wir diesem Film der Menschheit, zumindest Amerika, immer näher und näher. Und es ist ein Fiebertraum zu realisieren, wie krank dumm Menschen teilweise in einem Zeitalter, wo es eigentlich kein Problem mit Bildung und Wissen gibt oder Verhalten gibt. Sind wahrscheinlich. Aber ja, was soll man sagen? Bald wird es ja auch jemand geben, der unseren Untergang verfilmen wird und es exakt genauso eintreffen wird, wie der Film es beschreibt. Wir hatten doch schon Moonfall, gab's doch schon. Genau da, so wird das passieren wahrscheinlich.
Ja, also der Film ist immer noch erschreckend aktuell, wenn man sich den mal anguckt, oder? Ich glaube,
guck den auch zwischendurch immer mal wieder, das ist einfach fantastisch, ja.
Ich glaube, der ist auch mit der Zeit nur besser gealtert. Also wenn man sich mal so Trump und so alles angeguckt hat, Es hat nichts verloren von ihm damals.
Ich hätte aber tatsächlich lieber Terry Crews als Trump als Präsident.
Ich glaube ja immer noch, also ich glaube, The Rock wird irgendwann versuchen, Präsident zu werden. Und dann schauen wir mal, wie nahe an die Realität noch rankommt.
Es ist gar nicht so unwahrscheinlich tatsächlich, ne? Ich hoffe einfach, dass sie nicht auf die Idee kommen, mit Energy Drinks die Felder zu bewässern. Das ist meine größte Hoffnung, dass wir nicht an einer Hungersnot sterben werden, weil die kein Wasser mehr benutzen oder so. Keine Ahnung.
Auch, was ich auch ganz dystopisch fand, war dieses Fernsehen da, wo, glaube ich, nur Werbung irgendwie lief und nur zugeballert wurdest mit irgendwas, ne?
Ach ja. Hatten die nicht auch irgendwie so eine Serie, wo einer in die Eier getreten wird? Die ganze
Zeit? Ich klicke mich gerade durch die Screenshots. Oh my balls. Also.
Ja.
Genau, du hast in der Mitte des Fernsehers das Bild und drumherum ist nur Werbung. Es läuft die ganze Zeit. Guck mal, ich habe hier einen Screenshot für dich.
Im Zeitalter, wo Disney Plus und Netflix Werbung bei einem bezahlten Abo ausstrahlen, da, ja.
Das ist
stimmt, ja. Ach ja, herrlich. Ich wünschte, es würde mehr solche Filme geben. Ne? Sowas kann ich einfach genießen. Das ist einfach nur so viele geile Ideen. Also wenn ihr Idiocracy noch nicht gesehen habt, dann gönnt euch. Da wird einfach ein Typ aus der aktuellen Zeit, der durchschnittlichste Typ, den sie finden konnten, einfach eingefroren. In der Zukunft ist er der intelligenteste Mensch der Welt, weil alle zu verdummt sind und zu blöd sind, irgendwas zu machen. Einfach großartige Idee.
Hier ist auch ein Screenshot von einem Magazin. Hot Naked Chicks and World Report.
And World Report.
Chicks, Sex, Naked, World, Sex, Hot, Report, Chicks.
Das ist ja genau mein Humor, ne? Das ist halt so bescheuert. Ich liebe das einfach.
Oh, ich glaube, ich muss den auch nochmal rewatchen, ey.
Ja, auf jeden Fall. Aber dann bist du, wie ich wahrscheinlich am Ende immer traue, es gibt leider keinen Film, der da nur im geringsten rankommt. Also, es gibt
ja
nur ernsthafte Dystopien, so eine Black Mirror oder sowas, aber ja. In dem Ausmaß ist schon abgefahren.
Ich glaube, der ist die beste Dystopie, die ich kenne.
Schon, ja. Was nehmen wir denn jetzt als nächsten 42? Willst du echt sagen, guckt dir die Liste mit uns zusammen? Weil das ist ja nur ein Ja oder Nein. Außer du denkst jetzt wirklich, die haben abgefahrene Geschichten dazu. Ey, da bin ich gestern in ein Loch gefallen oder am Kopf gefallen und dann habe ich gesagt so, boah, das mache ich jetzt mal mit oder so.
Nee, das nicht. Aber hatten wir das mal als 42er? Ich glaube nicht. Dass ihr mal irgendwie was auch geguckt habt, worüber wir geredet haben und ihr komplett anderer Meinung wart.
Boah, das Fass willst du aufmachen?
Das würde ich gerne mal wissen eigentlich.
400 Kommentare unter dem nächsten Post. Ja. Einfach jeder Film, den wir jemals besprochen haben, einmal drunter.
Ja, also das würde mich wirklich, wenn wir das machen, wollen wir das machen?
Ja, klar, können wir machen.
Dann machen wir das. Ja, also
welchen Film habt ihr geguckt durch uns und seid komplett
oder anders? Oder auch, muss ja nicht durch uns, aber vielleicht habt ihr einfach
oder
auch
oder allgemein, zugesehen. Genau, also welchen Film habt ihr geschaut, den wir auch hier besprochen haben und seid komplett anderer Meinung? Unter dem Post finde ich auch noch mal eine ordentliche Formulierung dieser Frage wahrscheinlich, weil sie das jetzt nicht so ganz nachvollziehen können. Ist es. Wir haben uns das natürlich vorher überlegt, aber wir sind so beschäftigt, dass wir es nicht aufgeschrieben haben natürlich.
Genau.
So. Ja, dann sind wir schon wieder fast am Ende, noch mit 20, 30, 40 Minuten brauchen wir jetzt noch. macht ja nichts.
Wir haben wieder einen Film von der Bestenliste, denn natürlich,
ja,
heute auch wieder, jedes Mal ein Film von der IMDb-Liste der besten Filme aller Zeiten, die jemals rausgekommen sind,
auf IMDb.
Genau.
Ja.
Und heute sind wir bei Platz Nummer 96, Reservoir Dogs, wilde Hunde, aus dem Jahr 1992 von Quentin Tarantino.
In the sixth place, Reservoir Dogs. From the year 1992. And the director is Quentin Tarantino.
Ja, mega enttäuscht. Es kamen viel weniger Hunde vor, als ich gedacht habe.
Und auch keine Reservoirs. Beides nicht. Beides einfach nicht drin. Einfach unverschämt. Nur so ein paar Männer im Anzug.
Clickbait. Ja, ja.
Ja. Ach, aber worum geht's denn? Fangen wir mal, hau mal direkt raus hier. Zack, worum geht's in Reservoir Dogs?
Genau, wir haben wieder unsere geile einsätzige Zusammenfassung. Nachdem ein einfacher Juwelendiebstahl gründlich schiefgelaufen ist, hegen die überlebenden Verbrecher den Verdacht, dass einer unter ihnen ein Polizeispitzel ist.
Ja. Ja, oder halt einfach ein Verräter. So, es ist eigentlich gar nicht klar, dass es ein Polizeispitzel ist. Aber gut, egal, spoilern wir direkt.
Weil die ja sagen, die Polizei war ja direkt da bei der Tat.
Die hätten ja auch einfach, das hätte ja auch einfach ein Typ sein können, der die verraten hat, so. Das muss ja jetzt keiner von der Polizei gewesen sein.
Ja, das
eigentlich.
Kann auch sein, ja.
Egal, vergesst halt mit dem Polizeispitzel, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, sonst habt ihr ein kleines Problem.
Naja, aber ich glaube, also, ich weiß nicht, hast du ihn im Deutschen oder Englischen geguckt?
Ich habe ihn in beiden Versionen, ich habe jetzt nochmal auf Englisch geguckt.
Okay, weil ich glaube, so Red ist im Gangster-Slang schon so ein für Undercover-Polizist, also so ein Begriff.
Meinst du echt, das ist so genau?
Ja,
Ratte, eine Ratte ist halt einfach ein Verräter für mich.
Ja,
fuck off, ist doch auch egal, ob jetzt Polizeispieler oder Verräter. Faktisch ist es so, es ist Quentin Tarantinos erster richtiger Spielfilm, also vorher nur Kurzfilme gemacht, auch von Reservoir Dogs gab es auch glaube ich, hat er einen Kurzfilm davon gedreht, um das Ding zu pitchen. Und was soll ich sagen? Es ist, glaube ich, der most Tarantinost Film ever. Weil der Film mit so wenig Budget arbeiten musste, dass Tarantino so eigentlich, also man so aufs Minimum einfach reduziert und beschreibt einfach den Kern jedes Tarantino-Films. Ja. Aber perfekt, finde ich.
Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, aber ich wollte sagen, wenn man sich die Fun Facts dazu durchliest, ist gefühlt jeder zweite Fakt so, ja, sie haben das und das gemacht, weil sie kein Geld hatten. So, ja. Also die haben irgendwie ihre eigenen Hosen angezogen. Keine Kostüme hatten, nichts. Aber ja. Das merkt man im Film erstaunlicherweise überhaupt nicht an.
Null.
Also, nee. Das ist eigentlich die Kunst dabei, so einen Film mit gar keinem Geld zu machen. Sie haben dann wohl am Ende irgendwie durch einen, der dann eingestiegen ist, ein bisschen Geld dazu bekommen, dass sie wenigstens so Kamera und sowas finanzieren konnten. Ich glaube, original hatten die nur $30,000 Budget. Am Ende waren es dann irgendwie knapp über 1 Million, was immer noch sehr wenig ist für einen Spielfilm.
Auf jeden Fall. Ja.
Aber, also wie gesagt, krass, dass man sagt, okay, wir haben halt so wenig Geld, was können wir damit machen? Und dass dann sowas bei rumkommt.
Ich liebe das. Aber ich finde, das merkt man in dem Film auch einfach nicht, weil du hast ja diese Truppe, ne, aus den verschiedenen Gangstern, die sind ja auch sehr zusammengewürfelt. Und da die haben ja schon eigentlich alle dasselbe an, aber natürlich jeder für sich. Also
ja, genau.
Ne, schwarzer Anzug mit schwarzer Krawatte und weißem Hemd. Kannst du ja in 20 verschiedenen Läden kaufen. Und wenn jeder das für sich gekauft hat, macht das ja sogar Sinn, dass sie dann verschiedene Kostüme haben. Also es ist halt, hinterfragst du halt auch einfach nicht in dem Film. Und ich meine, Kern des Ganzen sind immer noch, und das ist deswegen most Tarantino-Film ever, sind die Dialoge. Der Film ist, der glänzt einfach nur, weil die Schauspieler und der Drehbuch einfach nur perfekt sind, gefühlt. Und das macht den Film am Ende einfach aus. Quasi ein kleines Kammerspiel mit diversen Einblendungen von dem, was vorher passiert ist, ne? Also jeder Charakter hat so im Prinzip seinen eigenen Einspieler. Und durch die Einspieler erfährt man mehr über diesen ganzen Heist, der da passiert ist. Also auch einer der besten Heist-Movies, ohne dass man den Heist sieht im Prinzip. Ja. Einfach fantastisch. Also bei Tarantino brauchst du mich, glaube ich, nicht fragen, weil ich davon halte.
Also ich hatte ihn schon mal gesehen davor. Ich habe ihn jetzt nochmal rewatched. Ich muss sagen, der macht auch immer noch viel Spaß. Tarantino ist auch so ein bisschen immer Geschmackssache, weil inhaltlich passiert da, wenn man es runterkürzt, deutlich weniger, als der Film lang ist, weil natürlich, du halt eben diese Tarantino-Dialoge hast. Und ich mir manchmal denke, was möchte uns der Autor hier sagen? Hat der überhaupt irgendwas, was er uns als Message mitgeben möchte, oder schreibt er es einfach, weil er es kann? So, ne, also da wird dann irgendwie darüber geredet, wie ein Madonna-Song zu interpretieren ist oder irgendwie so, oder irgendeine blöde Anekdote, wo dem Typen der Pimmel an den Bauch geklebt wurde oder sowas. Trägt das zur Handlung bei? Überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem drin. Und da, ja, also da muss ich sagen, du feierst das ja sehr ab. Ich bin da nicht immer so ein Freund von, weil ich mir denke, okay, ich möchte, also ich weiß nicht, wo er hin möchte damit, weißt du? Ich weiß nicht, was er mir gerade mitteilen möchte, außer, guck mal, ich kann einen coolen Dialog schreiben. Deshalb, ne, ich bin kein hundertprozentiger Tarantino-Fan, aber ich fand den Film trotzdem sehr cool. Und wie du schon gesagt hast, er ist der most Tarantino-Film eigentlich von allen, weil du alle Elemente, die du später in anderen Filmen wiederfindest, hier schon drin hast. Also sei es diese Dialoge, sei es dieser Einsatz von Gewalt und Blut, der ja schon auch hier sehr stark ist, sei es so eine völlig unnötige, also für die Handlung unnötige Tanzszene, wie zum Beispiel bei Pulp Fiction, wo einfach so Musik läuft und so jemand völlig unangemessen in der Situation tanzt, ne? Und bei Pulp Fiction hast du ja auch diese Tanzszene mit Travolta in dieser Bar da.
Genau.
Du hast auch diesen Einschlag, dass es sich auch immer so ein bisschen anfühlt wie so ein Western. Ne? Also es hätte auch so ein alter Eisenbahnraub sein können oder sowas. Alles gliedert sich in diese Filmografie ein von ihm.
Eben. Und am Ende, du hast gefragt, warum macht er das? Eins meiner Lieblings-Tarantino-Zitate ist einfach der: Ich drehe die Filme einfach nur für mich selber. Ja. Der dreht die Filme für sich selber, weil er das selber geil findet und aus irgendeinem Grund findet andere Leute auch noch gut. Und das macht ihn einfach für mich aus. Er produziert halt nicht das, was die Leute von ihm erwarten, sondern das, was er gerade machen möchte. Und das ist, das merkt man halt in den Filmen auch. Ja. Und deswegen verliere ich mich auch so gerne in diesen Dialogen. Die Dialoge haben oft einfach nichts mit der Handlung zu tun. Aber das macht einen Film für mich auch nicht aus. Ich gucke einen Film ja nicht, das ist ja keine Dokumentation. Du hast ja kein Ziel, was du mit dem Film oder mit dem, was du da schaust, erreichen möchtest, sondern du möchtest unterhalten werden. Du möchtest irgendwie inspiriert werden. Und wenn es der Fall ist, dass sie einfach in einem Restaurant sitzen, gut geschnittene Kamerasequenzen haben, tolle Schauspieler, die sitzen und sich einfach nur darüber unterhalten, worum es in Like a Virgin geht. das ist einfach so, ich liebe das einfach. Das ist genau so, würde ich auch einen Film machen am Ende, weil es halt einfach so abseits der kompletten Norm ist, so interessiert mich nicht, ob die dann jetzt über den Heiß reden, sondern es ist halt diese absurde Situation, die da einfach mit einhergeht. Dieser Humor, der überhaupt kein Humor ist, in einer ernsten Situation, wenn da einer am Verbluten ist, dann über irgendeinen Blödsinn zu diskutieren oder so, das ist halt, das ist so abseits, du willst ja nicht die Realität in Filmen abbilden. Ja, ja. Natürlich gibt's auch Filme, die das wollen, aber Fiktion macht am meisten Spaß, wenn du wirklich abgedreht wirst. Und das schafft Tarantino auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Ne? Deswegen macht Django so viel Spaß, deswegen macht Pulp Fiction so viel Spaß. Wir hatten jetzt so viele Filme schon von ihm auf der Liste und Reservoir Dogs ist so der Beginn gewesen. So
ich find's auch
sein
krass,
Versuch da.
Ich finde auch krass, dass es sein erster Spielfilm war. Also, ja. Das ist, ich weiß, also habe jetzt nicht nachgeguckt, aber es könnte der erste Film eines Regisseurs auf unserer Liste sein. Weißt du, in der Karriere.
Warte mal, ich scroll mal eben durch, vielleicht fällt mir ja einer auf. Es ist aber tatsächlich eine Annahme, die gar nicht mal so schlecht ist.
Na, und dann, also wenn du deinen allerersten Film machst und damit unter die 100 besten Filme aller Zeiten kommst,
ja.
Das muss man erst mal schaffen, ne?
Wobei bei Chaplin, hatten wir vielleicht bei Chaplin-Filmen?
Nee, der hat auch früher schon Zeug gemacht.
Stimmt, nee, hast recht, Blödsinn, ja. Oder ihr Fenster Hitchcock.
Du hast ja meistens als ersten Film überhaupt nicht die Möglichkeit, solche großen Filme zu produzieren, weißt du? Du hast dann ganz wenig Budget und dann versinkt er irgendwo in der Versenkung. Aber der hat's geschafft.
Ich bin fast sicher, dass wir irgendwann mal irgendwas mit Debüt schon mal hatten. Boah, mir fällt jetzt nur zu verrecken nicht ein, welcher das war.
Er war jetzt ein Hot-Take, ne, von mir. Also
Ja. Ich weiß. Ich, aber jetzt, wo du das sagst, kribbelt das in meinen Fingern irgendwie. Aber ich könnte jetzt auch nicht auswendig sagen, ich scroll gerade durch. Schwierig. Aber
was ich noch sagen wollte, er fühlt sich auch ein bisschen an wie ein Mafia-Film, weil es ja auch hier darum geht, ne? Also so eine Bande hat einen Überfall gemacht und es gibt einen, der das organisiert hat und so. Und was ich sehr angenehm finde, hier im Vergleich zu ganz vielen anderen Filmen dieses Genres, wo ich immer kritisiere, es sind einfach Männer, die reden, ne, die 3 Stunden lang reden, hast du hier Sachen, die auch passieren. Also du hast zwischendrin immer Szenen, wo Action passiert, wo Sachen passieren, die wichtig sind für die Handlung und nicht einfach nur, okay, wir haben jetzt 2,5 Stunden Dialoge, sondern zwischendrin passieren so viele Sachen, dass du dranbleiben willst und auch gucken willst, wie es weitergeht und diese Sachen auch Einfluss auf die Handlung haben. Sei es irgendwie die Rückblenden des Überfalls oder in diesem Kammerspiel in dieser Lagerhalle selber.
Genau, das macht auch einen guten Tarantino-Film für mich aus, die Balance zwischen Dialog und Geschehnis, ne? Also, du hast natürlich auch Filme wie die Hateful Eight zum Beispiel, da ist der Dialog im Vordergrund, ne? Also das ist ja nur ein Kammerspiel im Prinzip, wo relativ wenig passiert, aber wo eine gewisse bedrohliche Stimmung die ganze Zeit im Raum hängt, ne? Weil da ja so ein, wer ist jetzt der Böse von euch? Und bei Reservoir Dogs ist es halt, was ist überhaupt passiert? What the fuck happened zwischen, wir reden über Like a Virgin und da liegt ein fast toter Typ auf dem Boden und verblutet. Deswegen, ja, die Ideen, die er hat, die er da mit einbringt, einfach fantastisch und auch für mich persönlich sehr inspirierend, weil das einfach, er hat es geschafft, mit wenig Geld trotzdem ein Tarantino-Movie zu drehen. Mhm. Und es ist, man muss nicht immer, ne, wenn man jetzt Once Upon a Time in Hollywood und Reservoir Dogs miteinander vergleicht, es sind beides unfassbar großartige Tarantino-Movies, die ich beide sehr, sehr gerne gucke. Und der eine hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel Once Upon a Time gekostet hat, aber wahrscheinlich so das 100-fache oder so. Also es ist, du kannst auch mit wenig Mitteln einen großartigen Film schreiben. Und die Macht liegt einfach im Drehbuch. Wenn du ein großartiges Drehbuch mitbringst, den Cast richtig gut besetzt und dann noch, ich sag mal, handwerklich viel richtig machst, dann hast du eigentlich schon einen guten Film. Und ich verstehe nicht, warum das hier in Deutschland so problematisch ist. Ja. Das war halt mal nicht.
Ja, guck mal, 1,5, also wie wenig Geld das ist in Relation zu dem, was man jedes Jahr für deutsche Filme ausgibt. Ja. Also du könntest diesen Film einige Male finanzieren. Once Upon a Time in Hollywood hat übrigens geschätzt 90 Millionen gekostet, also wirklich fast 100 Mal so viel.
Ich bin heute richtig gut im Raten.
Ja, ja.
Ich sollte bei einer Quizshow teilnehmen. Gibt's Quizshow, wo man nur raten muss die ganze Zeit? Ich weiß nicht.
Ja, aber wir weiß
bei jeder sowas. Quizshow einfach raten, ne?
Da weiß man sowieso nichts. Also eigentlich kann man, also guck mal, er spielt sogar selber wieder eine Rolle mit, ne, wie in seinem Film. Ja. Eigentlich fehlte nur noch Füße, dann ist es ein perfekter Tarantino-Film.
Ja, aber für Füße waren ein bisschen zu wenig Frauen mit am Start. Das muss man leider sagen. Aber dafür hat er umso mehr Füße in den nachfolgenden
Filmen. Dann rein damit in die anderen Filme, ja.
Nee. Ja, ist einfach die Stilmittel, die er reinbringt, die Dialoge, die er schreit, das ist halt einfach einzigartig. Und dafür liebe ich den Kerl einfach. Und das ist so. Und auch der Cast, ne? Also du hast halt Tim Roth und Steve Buscemi und also wirklich einige großartige Schauspieler mit da drin, aus verschiedenen Generationen, auch ältere Schauspieler, jüngere Schauspieler, ein bisschen, wie gesagt, wenig Frauenanteil leider für meinen Geschmack.
Ich glaube, aber am Ende null.
Ich glaube, ja, 0%.
Hier ist eine Shocked Woman.
Ach, die in dem Auto. Selbst die Kellnerin, wo am Anfang über das Trinkgeld geredet wird. Ich glaube, selbst die Kellnerin sieht man noch nicht mal mehr, oder?
Hier diese Frau, wo die das Auto klauen.
Stimmt, wo die das Auto klauen. Das war eine Frau.
Das ist die
stimmt,
einzige Frau, glaube ich, die überhaupt zu sehen ist. Naja, aber
ist auch, man muss einfach sagen, bei dem Drehbuch ist vielleicht auch schwer, eine Frau dafür zu gewinnen, wenn der Regisseur halt noch nie was Richtiges produziert hat.
Und kein
hat.
Geld hat. Ja.
Und kein Geld hat. Also vielleicht war das eher so ein, vertrau mir Bruder-Basis bei denen. Vielleicht kann, ich weiß ja gar nicht, ob die sich alle schon kannten, ob der die Schauspieler kannte oder ob der die wirklich gebucht hat.
Ich weiß auch nicht, ob du den Funfact gelesen hattest. Die hatten ja auch kein Geld, um so Straßenszenen zu drehen. Deshalb mussten die Szene mit dem Auto, wo er wegfährt, drehen, als die Ampel schnell grün geworden ist. Also, die mussten auf den Verkehr achten und dann ganz schnell drehen, damit sie nichts blockieren, weil sie einfach kein Geld dafür hatten.
Ach du Scheiße, ey. Ja, auch die Lagerhalle war, glaube ich, auch eine alte Leichenhalle oder sowas, ne?
Ich hatte auch nur gelesen, dass die Wohnung von dem einen Typen der Raum über der Lagerhalle war und die das schnell so umgebaut haben, weil die kein Geld für eine richtige Wohnung hatten.
Oh, ja, also es ist einfach wunderbar. Aber solche Filme muss halt, also dass Tarantino so schon mal einen Film gedreht hat, das ist eigentlich klar. Du musst, glaube ich, als Filmemacher musst du auch mal durch die Scheiße gehen am Anfang und irgendwie
das
mit
haben
Geld
ja,
rumjonglieren.
Das haben ja auch viele gemacht, aber diese ersten Filme sind überhaupt nicht bekannt geworden dann, weißt du?
Ja.
Also auch Nolan hat ja mal irgendwie, warte mal, ich kann mal gucken jetzt einmal ganz schnell.
Memento,
nein,
das war der Film,
ja,
oder?
Das war ja nicht
Memento?
Nein, das war ja nicht sein erster.
War Memento nicht sein richtiger Spielfilmdebüt?
Nee, warte mal, Regie.
Der hat doch vorher auch nur Kurzfilme gemacht, oder?
Kurzfilm, Following.
Ach, Following war vorher, okay, ja gut, okay, never mind.
Aber kennt kein Schwein. Also, nee. Der hat 98.000 Bewertungen, das ist nicht
das
so.
Das ist nicht viel.
Das ist nicht viel, nee. Und das ist der erste Film von Nolan. Also eigentlich müsste man denken, okay, den gucken sich einige Filmfreunde doch an, aber nee.
Ja, selbst wir haben den nicht gesehen, ne?
Sollten wir vielleicht mal machen.
Sollen wir vielleicht mal ganz ruhig sein gerade?
Ja. Naja, wir sind ja, nee, wir sind nur hier, um zu judgen.
Ja, klar, okay, wir dürfen das. Wir haben Podcast, zwei weiße Männer mit dem Podcast. Ja. Okay. Ach ja.
Ja, ich habe dem Film am Ende eine 8 gegeben.
Dito.
Also ich hatte vorher schon eine 8 und habe es dann auf eine 8 belassen. Also
ja. Kann ich so unterschreiben, war genau dasselbe bei mir. Ich gucke den Film sehr, sehr gerne, also allgemein, wie gesagt, ich kann Tarantino einfach anmachen und genießen. Ich hoffe, dass er nicht aufhört nach dem nächsten Film, wenn ich ehrlich bin, aber wie ich ihn kenne, lässt das wirklich sein.
Schauen wir mal. Ich wollte noch sagen, man merkt aber seine Wurzeln, wo er herkommt, weil der Film ist von 92, aber er fühlt sich eher an wie so ein 70er, 80er Jahre Film. So von
er liebt halt einfach seine Italo-Western, ne?
Ja, genau.
Das ist halt,
aber auch die Zeit, also so Lethal Weapon und sowas, das ist ja eher noch dieses Genre, wo du so harte Typen hattest oder ja. Goodfellas oder irgendwie sowas. Und 92 gab's ja schon, da war ja ein ganz anderer Standard dann einfach. Wann kam Toy Story raus?
99? Oder, nee.
Das war 95. 3 Jahre später kam Toy Story.
Ja. Gut, ja, aber alle seine Filme fühlen sich älter an, als sie sind. Also selbst Kill Bill oder was hatten wir noch alles? Django hatten wir, Inglourious Basterds, ja, hat sich auch nicht nach 2010 angefühlt.
Nee.
Daher, aber ich finde schön, dass wir so viele Tarantino-Filme einfach auf der Liste haben. Da bin ich ein Freund von. Wir hatten, wie viel ist das jetzt? Wir hatten Django, wir hatten Pulp Fiction, wir hatten Kill Bill hatten wir nicht. Was hatten wir? Inglourious Basterds hatten
genau,
wir.
Genau. Ja, müssen dann.
Dann hatten wir jetzt Reservoir Dogs.
Ja, schon krass, ne?
Vier Stück. Oder habe ich noch einen vergessen?
Nee, Kill Bill ist nicht drauf.
Jackie Brown ist nicht drauf. Once Upon a Time in Hollywood aus irgendeinem Grund auch nicht.
haben wir denn noch nebenbei die andere Liste?
Ach, oh, ja. Haben wir das letzte Woche eigentlich, oder vorletzte Woche eigentlich gemacht?
Ich glaube, ja. Wir haben ja unsere Metaliste mit allen Listen des Internets zusammengepackt in eine Superliste.
Genau.
Kannst du uns einmal sagen, welcher Platz 96 da ist?
Letzte Woche hatten wir, da war There Will Be Blood und auf Platz 96 Amadeus von Milos Forman von 1984. Den hatten wir ja auch schon auf unserer Liste.
Ja.
Habe ich auch letztens noch drüber nachgedacht, über den Film, interessanterweise.
Ich warte ja immer noch darauf, dass wir mal eine Doppelung haben, dass auf beiden Listen der gleiche Film ist.
Oh, ja, schwierig. Wir sind ja jetzt schon fast bei Platz 100. Wenn ich so drüber gucke, da kommen jetzt erstmal die Filme, die wir alle schon hatten. So, was kommt hier? Oh, guck mal, Reservoir Dogs kommt demnächst auch auf der anderen Liste. war knapp, so viel kann ich sagen.
Ich musste auch letztens an Amadeus nochmal denken und dafür, dass er 8 Oscars gewonnen hat, immer noch, also du hörst nichts von dem, ne?
Kompletter Durchhänger. Ich muss jetzt immer an den Film denken, wenn ich über Mozart irgendwas lese, höre oder ich glaube zuletzt habe ich dran gedacht, da war im Rewe bei uns, da stehen jetzt Mozartkugeln in so einem Klavieraufsteller.
Geil.
Und da musste ich dann irgendwie dann denken, okay, der hatte im Film genauso ein ähnliches Klavier wie das, weil das komplett was mir für Gedanken kommen beim Einkaufen, ne? Naja,
schön,
das davon. Ja, schön. Reservoir Dogs. Auf jeden Fall mal wieder eine Empfehlung. Ich glaube, mittlerweile können wir eigentlich alles, bis auf ein paar Ausnahmen können wir bisher alles von der Liste eigentlich empfehlen.
Ich bin ja mal gespannt. Wir haben jetzt in den nächsten Wochen kommen einige große Klassiker des Kinos, der Filmgeschichte. Ja, die habe ich alle noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt.
Ich habe 97, 98, 99, 100, 101 und 102 noch nicht gesehen. Und die stehen, glaube ich, auch alle, bis auf den von nächster Woche, ich glaube, die stehen alle seit Ewigkeit auf meiner Liste. Da bin ich wirklich gespannt, die endlich mal gucken zu können.
Und es ist auch, kleiner Spoiler, keiner älter, jünger als wahrscheinlich 60 Jahre.
Ja, 1962 ist das Neueste, glaube ich, hier von den nächsten Filmen.
Naja, wir gucken einfach mal.
wird spannend, da könnt ihr euch auf einiges freuen, aber die sind ja nicht umsonst auf unserer Liste hier. Ja. Filmklassiker nachholen.
Das hat bei Casablanca schon gut geklappt.
Das hat gut geklappt, großartiger. Also, immer, ich bin total verliebt noch, immer noch, in die Augen von, was war das, Humphrey Bogart? Oder war das
in seine Augen bin ich auch verliebt, ja.
Ich habe keine Augen, schau mir die Augen kleines. So, das war's wieder für heute, meine Damen und Herren, mit dem 42-Podcast. Wir sind back in L.A. und nächste Woche geht's dann weiter mit der nächsten Folge. Denkt an den 42er der Woche, den ich schon wieder vergessen habe. Wir werden das aber auf jeden Fall unter den Post schreiben. Aber
da, wo die Leute nicht mit unserer Meinung konform waren.
Ah ja, das war's. Genau. Aber gut, ich hoffe, dass ich morgen den Post auch rechtzeitig raushaue, nicht, dass wir wieder 4 Wochen warten, bis wir das hier besprechen. Aber ich bin da guter Dinge, eigentlich.
Macht's gut, Leute. Tschüss, ne?
Haut da rein, ne? Tschüssikowski.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.